They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, ich bin weitestgehend wieder genesen, aber bevor ihr jetzt hier wieder aufspringt, boah, ist der schon wieder krank und Immunsystem und ich weiß doch, was du gleich sagen willst. Ich wurde geimpft, deswegen, ich habe diesmal eine Entschuldigung, ich habe eine Doppelimpfung erhalten, die man anscheinend nicht so in dieser Kombination nicht gleichzeitig erhalten sollte. In dem Rahmen ging es mir dann doch ganz gut, ich bin jetzt wieder fit genug und wie sich herausgestellt hat, war gar nicht so verkehrt, dass wir noch ein, zwei Tage länger gewartet haben mit dieser Aufnahme, denn es gibt vieles zu besprechen und da freue ich mich jetzt drauf. Und mit wem ich das bespreche, das ist ja völlig klar. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen, du Zoogänger, wie ich gehört habe.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, erstmal sehr, sehr vorbildlich, dass du dich impfen lässt gegen gewisse Sachen. Das ist nicht selbstverständlich, nicht Standard, macht nicht jeder. Sehr vorbildliche Sache und... Du hast recht, ich war gestern im Zoo, zum dritten Mal dieses Jahr actually schon.
Oh wow.
Also ich war davor in den letzten 10 Jahren nicht einmal und dann ist anscheinend das so ein Package-Deal, wenn man eine Freundin hat, dann gehören da Zoogänge anscheinend dazu und da war eine ganz interessante Sache. Viel Zeit bei den Lamas verbracht.
Raktur.
Raktur. Ja, genau. Ja. Genau, also war ein sehr schöner Tag in Leipzig. Im Zoo kann ich jedem auch empfehlen. Und du hast recht, wir haben eine ganze Menge zu besprechen.
So ist es. Und dadurch, dass wir jetzt noch ein bisschen länger gewartet haben, hat sich der DeJounte Murray nach New Orleans Trade noch ereignet, den wir ansonsten hier nicht mit hätten reinnehmen können. Und deswegen wollen wir das tun. Mir geht's übrigens auch gut, danke der Nachfrage. Also
ja.
Ich bin wieder zu Hause eingesettelt. Ich war in Portugal für ein paar Tage unterwegs in der vergangenen Woche. Das war sehr, sehr schön. Unter anderem auf einem Festival, das sich Rock in Rio nennt. Ein sehr, sehr großes Festival, das in Rio de Janeiro seinen Ursprung hat und eben einen Ableger in Lissabon hat. Und da haben wir, also mein Homeboy Brizzy und ich, liebe Grüße an der Stelle, der bekommt jetzt mal sein wohlverdientes Shoutout hier im Podcast, nämlich auch treuer Hörer von uns. Und da sind wir nach Lissabon geflogen und haben unseren anderen Kumpel David, dessen Freundin in Lissabon lebt, besucht und sind auf dieses Festival gegangen und haben unter anderem Neo live gesehen. Und das war fantastisch. Das war wirklich fantastisch. Ein Künstler, der mir sehr am Herzen liegt. Viele Lieder von ihm, die ich feiere. Und er hat in seinem Auftritt an einem Teil hat er gesagt, Ladies and Gentlemen, so dann halt auf Englisch, also wenn man auf ein Neo-Konzert geht, dann gibt es genau zwei Arten von Songs. Die Classic Classics und die Future Classics. Und das fand ich erstens sehr, sehr gut und zweitens sehe ich so unseren Podcast auch. Also und die Folgen von uns sind entweder Classics Classics aus der Vergangenheit oder eben Future Classics, die dann irgendwann noch zu Classics werden. Ich glaube, das kann man 1:1 auf Double Step Back übertragen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir hauen heute mal wieder einen Future Classic raus.
So machen wir's.
Und wir haben den folgenden Fahrplan. Wir wollen uns ganz kurz noch mit dem NBA Draft beschäftigen. Und das in Form von Gewinnern und Verlierern. Wir haben jeweils 3 Gewinner und 3 Verlierer mitgebracht. Ich gehe davon aus, da wird sich ein bisschen was decken, aber wir werden über einige Picks und Teams, wenn auch nur in Kürze, kurz sprechen. Und dann machen wir weiter mit News, Transaktionen, die Trade-Season ist eröffnet und die Free-Agency-Season eigentlich auch schon, beziehungsweise die steht unmittelbar vor der Tür. Es gibt ein paar etwas größere Trades zu besprechen, vielleicht die ein oder andere Extension oder Nicht-Extension oder wie auch immer. Es hat sich jetzt, haben Gerüchte die Runde gemacht, Spieler, die nicht bei ihren Teams resignen werden. Paul George, Klay Thompson, für den Moment mal LeBron James, wobei ich schockiert wäre, wenn der die Lakers verlässt. Wir werden das alles mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und mal gucken, wie weit wir kommen, was die Uhr irgendwann sagt, worüber wir Bock haben zu sprechen, aber vor allem natürlich die großen Trades. Mikal Bridges, DeJounte Murray, Josh Giddey und Alex Caruso, würde ich sagen, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Takes und wo uns diese Diskussionen hinführen werden. Davor, wie gesagt, Gewinner und Verlierer des NBA Drafts. Das ist der Fahrplan für die heutige Folge.
Bevor wir das aber machen, ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Und der passt perfekt vor allem in Lorenzos Lifestyle, denn du achtest aktuell ja sehr auf deine Ernährung, wie ich mitbekommen habe.
So ist es. Ich will mal wieder ein bisschen abspecken. Zum einen das, ich will auf meine Ernährung achten, ich will mich gesund ernähren, ich will mich sportlich wieder mehr betätigen. Und das ist etwas, das ich jetzt gerade mit Eifer und mit neuer Motivation angehe. Und da ist AG1 aus meiner täglichen Routine inzwischen nicht mehr wegzudenken. Ist ein treuer Begleiter. Ich nehme AG1 jetzt schon seit mehreren Monaten und es ist ein grünes Pulver, das man sich anmischt und das liefert einfach viele, viele Nährstoffe. Und um einfach meinen zusätzlichen Bedarf an Nährstoffen zu decken bei dieser hohen körperlichen Belastung, die ich jetzt gerade zum Glück mal wieder habe, nehme ich täglich AG1 und brauche mir den Rest des Tages deutlich weniger Gedanken machen, um was ich so zu mir nehme, wenn ich so ein gewisses Level dann einfach schon habe.
Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mit Adaptogen zusammenzuarbeiten und nehme entsprechend seitdem auch schon das AG1 und das ersetzt jeden Morgen meinen Kaffee. Kaffee trinke ich gar nicht. Ich mische das Pulver dann auf in kaltes Wasser, auf nüchtern Magen, Eiswürfel reinhauen, Spritzer Zitrone, damit es noch ein bisschen besser schmeckt. Und ich fühle mich dann wacher, fitter, kann mich besser konzentrieren den Tag über, schlafe besser. Und ich habe generell auch ein besseres Gewissen, was meine Ernährung angeht. Denn Athletic Greens versorgt den Körper täglich mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.
Ich finde es interessant, dass du Zitrone mit reinmachst. Das habe ich nämlich schon von mehreren gehört. Ich finde, es schmeckt ohne Zitrone tatsächlich geiler. Und ich bin normalerweise, ich mache überall Zitrone reingefühlt, auch beim Kochen. Aber ich finde den Geschmack von dem Pulver an sich oder beziehungsweise von dem Getränk, das man sich dann anmischt, finde ich so schon irgendwie total angenehm.
Na, ich brauche das. Ich brauche das. Und seit ungefähr 2 Wochen nehmen wir beide die neue Rezeptur von AG1 und das liefert nicht nur Nährstoffe, sondern unterstützt auch diese Verdauungsenzyme dabei, diese Nährstoffe effektiv aufzunehmen. Neben Energiewechsel, Fokus, Muskeln und mehr kommt AG1 auf ganze 30 Benefits, die nahezu jeden Bereich des Körpers unterstützen und das in nur einem einzigen täglichen Scoop. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes.
Ja, Stichwort Verdauung. Das ist etwas, worüber man ungern spricht im Alltag, was man generell selten hört in diesem ganzen Gesundheits- und Fitness- und Sportkosmos, aber es ist ein total wichtiger Bestandteil, nicht nur von Ernährung, sondern generell vom Alltag. Laut Statista leidet die Hälfte der deutschen Bevölkerung an Verdauungsbeschwerden. Das sind Zahlen, die einen überraschen, wenn man sie liest. Bei mir war es zumindest so. Und deswegen absolut richtig, dass die Kollegen von AG1 da einen Fokus drauf gesetzt haben in ihrer neuen Rezeptur. AG1 ist von der sogenannten Kölner Liste zertifiziert, dass die prüfen und eben zertifizieren unabhängig Nahrungsergänzungsmittel, die Athleten und Athletinnen unterstützen sollten.
Big deal.
Und, was ich persönlich sehr interessant fand, weil das ein Bezugspunkt zu meinem bisherigen beruflichen Leben ist, AG1 ist jetzt offizieller Nährstoffpartner von 4 deutschen Olympiastützpunkten in Baden-Württemberg. Und ich hatte in meiner journalistischen Laufbahn schon mit vielen verschiedenen Athleten und Athletinnen zu tun, die an Olympiastützpunkten trainieren, meistens Leichtathletinnen, Leichtathleten, aber auch ganz verschiedene Sportarten. Und ich war auch schon an den Olympiastützpunkten. Und ich kann euch sagen, wenn sich jemand mit Ernährung auskennt und wie man sich vor allem körperlich auf ein anderes Level bringt, dann sind es die Leute, die dort leben und arbeiten.
Also, wir können euch Athletic Greens wärmstens empfehlen. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Man kann jederzeit pausieren und kündigen ist auch jederzeit möglich. Das finde ich eine richtig coole Sache. Und im Moment gibt es ein ganz besonderes Angebot für euch. Und zwar auf drinkag1.com/double erhaltet ihr jetzt 10 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs kostenlos beim Abschluss eines monatlichen Abos dazu. Das ist auch eine feine Sache, auch für jemanden wie mich, der sehr viel unterwegs ist, immer wieder auch auf den Community-Trips in Amerika. Ist es dann ziemlich praktisch, kann man sich das einfach mitnehmen, vor Ort dann in Wasser auflösen und muss dann in dieser Zeit nicht drauf verzichten. Also checkt's gerne aus, wir können es euch empfehlen.
Genau, Leute, checkt's aus, drinkag1.com/drinkag und die Zahl 1.com/double. Checkt die Sache mal aus, tut eurem Körper was Gutes. Den Link und die Infos findet ihr natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Klickt euch da mal rein und schaut vorbei. Und jetzt geht es, wie versprochen, weiter mit den Gewinnern und Verlierern des NBA Drafts.
Yo, Lorenzo, wie sieht's aus? Wer ist dein erster großer Gewinner des 2024er NBA Drafts? Und jetzt komm mir bitte nicht mit deinen Atlanta Hawks.
Nee. Die hab ich in einer anderen Kategorie mit drin. Ich hoffe, das ist nicht allzu sehr biased. Ich versuche mich zurückzuhalten. Nee, aber schön, dass du fragst, weil mein erster Gewinner sind deine LA Lakers. Und zwar, ich finde, man kann den Case machen, der größte Gewinner, weil dass man an 17, und da muss man für den Hinterkopf sogar behalten, diesen Pick hätten sie ja gar nicht unbedingt haben dürfen können. Also hätten die Pelicans gesagt, wir behalten den, dann hätten die Lakers einfach gar keinen First-Round-Pick gehabt. Aber dass man an 17 Dalton Connect bekommt, der perfekt zugeschnitten ist auf das, was die Lakers erstens sich generell von einem Draft-Pick erwarten, nämlich eine gewisse Erfahrung. Connect ist einer der ältesten Prospects im Draft. Eine gewisse
23, ja.
Genau, eine gewisse Fähigkeit, sofort helfen zu können, sofort eine Rolle ausfüllen zu können, anstatt, also für die Lakers jetzt mit LeBron, AD, wie lange hat man diesen Kern noch? Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, wir haben die letzten Wochen darüber geredet, sie wollen um einen Titel mitspielen, sie müssen um einen Titel mitspielen. Und da war klar, dass man sich hier versucht, einen Rookie reinzuholen, der sofort dabei helfen kann. Und dass man dann mit Dalton Connect jemanden bekommen hat, der das dermaßen kann und der, hier, ich habe letzte Woche mit Torben die Folge aufgenommen, der hatte ihn auf 10 an seinem Board, auf diesem Consensus-Board von Rookie Scale war sogar auf 7. Es war in der Draftnacht eine große Überraschung, dass er so weit gefallen ist und irgendwann haben dann eben die Lakers an 17 zugeschlagen und Connect, jemand, der Lakers-Fans sehr, sehr viel Freude bereiten wird, ich liebe es, ihm zuzugucken, ist einer meiner Lieblinge in diesem Draft. Geiler Shooter, aus jeglicher Situation ist jemand, den man sofort, also es war, irgendjemand hat doch getweetet, dass JJ Redick irgendwie sich jetzt schon ans Whiteboard gesetzt hat und irgendwelche Pin-Down-Plays für Dalton Connect versucht hat.
Das hat Pelinka gesagt, ah, okay. Selber.
Ja, das passt einfach. Er ist jemand, bei der Defense gibt's Fragezeichen, aber er hat zumindest mit so knappen 6'6", 6'9 Wingspan, er hat den Körper, um auch da zumindest keine Drehscheibe zu sein. Ja, das passt perfekt. Vielleicht der beste, also Stand jetzt, wenn du morgen ein Pickup-Game machst, vielleicht der beste Scorer im Draft. Und jemand, der On-Ball und Off-Ball spielen kann, der sich, glaube ich, an der Seite von LeBron James sehr, sehr freuen wird, weil er sehr viel mehr offene Looks kriegt als jetzt bei Tennessee am College. 1A, also wirklich A-Plus-Pick für die Lakers. Und dann natürlich noch die Bronny-Geschichte. Da kann man sagen, hey, rein von der Prospect-Seite her, war er ein NBA-Prospect? Vielleicht nicht, aber du hast LeBron zufriedengestellt, du hast diese coole Geschichte, du hast ein bisschen Publicity. Ja, und ansonsten hast du ja mit dem 55. Pick sowieso jetzt nicht so, dass du so, boah, den müssen wir unbedingt nailen, sonst sieht's schlecht aus für unsere Franchise. Und deswegen würde ich auch das als positiven Pick verbuchen, aus Lakers Sicht. Und deswegen, ich glaube, die Lakers können sich nicht beschweren und sind deswegen ganz klar einer meiner Gewinner des NBA-Drafts.
Ja, ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich einer der Einzigen bin, die das so sehen und mir dann halt wieder anhören muss von wegen, ja, Lakers-Fan, hier schon wieder gehypt, deswegen freust mich umso mehr, dass du die Lakers hier auch bei deinen Gewinnern mit dabei hast, denn genauso sehe ich das auch, wenn jetzt am heutigen Sonntag die Folge dann noch droppt, ist bereits mein Dalton Connect Scouting Report / Fit mit den Lakers Video bereits online. Ich habe mir in den letzten Tagen sehr, sehr viel angeschaut von ihm und mir so ein bisschen vorgestellt, wie das alles passen könnte. Und es ist halt wunderbar. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was du bereits gesagt hast, aber ja, einer der besten Shooter im Draft. Klasse Movement-Shooter, klasse Standstill-Spot-Up-Shooter. Kann auch ein bisschen was aus dem Dribbling machen. Wird wahnsinnig von den LeBron-Drive-and-Kicks profitieren. Den Davis-Post-Ups, den AD-Short-Rolls. JJ Redick ist jemand, der in seiner Karriere als Movement-Shooter sehr gelebt hat von Spielzügen, Off-Ball-Screens, allem drum und dran. Von daher bin ich zumindest leicht optimistisch, dass ihm auch einiges daran gelegen ist, einem Spielertypen, der ihm ähnelt, da auch viele Looks zu kreieren. Die Lakers brauchen Shooting extrem, sie brauchen Gravity, sie brauchen auch jemanden, der jetzt schon hilft. Ich denke, ein Grund, warum Dalton Connect da so gefallen ist, auch im Draft, könnte sein, dass er halt schon 23 ist und deswegen da viele die Upside nicht mehr so sehen, wie wenn er vielleicht 19 wäre. Aber das hat den Vorteil, dass er im Vergleich zu vielen der anderen gedrafteten Prospects schon in meinen Augen relativ NBA-ready ist. Nicht so ein Projekt wie viele andere. Und dass er den Lakers halt relativ bald dabei helfen kann und sich relativ schnell zu einem Rotation-Piece entwickelt. Und viel von dem, was die Lakers für Austin Reeves machen in Sachen Chicago Actions, in Sachen Stagger Screens, in Sachen Handoffs, habe ich so gesehen, wie jetzt quasi das Tennessee gemacht hat für Dalton Connect. Die Spielzüge, die für ihn gelaufen wurden in Tennessee, lassen sich in vielen Fällen 1:1 auf das NBA-Level übertragen. Er ist nicht nur ein Shooter, er kann quasi das, was wir angesprochen hatten, mal vor einer Weile, er ist dieses, gut, wenn wir jetzt die Defense vielleicht erstmal ein bisschen ausklammern, aber er bringt diese drei offensiven Skills mit, dass er halt werfen kann, Closeouts attackieren und den extra Pass spielen kann. Er macht Bock in der Transition, er ist jetzt kein schlechter Athlet. Er ist ein toller Finisher am Korb, sucht Kontakt, kreiert Kontakt, macht sich Körperkontakt zu seinem Vorteil. Er ist jemand, der durch die Luft gleitet und dabei sein Finishes adjusted, nicht geblockt wird, mit beiden Händen finishen kann. Der versteht, wie quasi diese Lücken funktionieren, wie die Winkel sind bei den Finishes am Korb. Also ganz große Klasse. Frage wird natürlich sein, wie das defensiv am Ende aussieht, aber ich liebe den Fit bei den Lakers und ich denke, dass er relativ bald dann auch sich regelmäßige Minuten verdient und Teil der Rotation in LA wird. Und den Bronny-Pick hast du auch gerade auch angesprochen. Es ist einfach ein Pick, der LeBron glücklich macht, der vielleicht der Teamchemie dann auch gut tut. Wenn LeBron gute Laune hat, ist meistens auch die Teamchemie ganz gut. Es ist was, denke ich, was Spielern auch auffällt und was Spieler zu schätzen wissen, dass Organisationen versuchen, ihre Spieler auch glücklich zu machen. Das merken sie Spieler. Und wenn es jetzt sogar dazu führt, dass LeBron, was man so hört, eventuell sogar auf Gehalt verzichten würde, dann ist das halt auch ein echt geiler Pick, der jetzt halt spielerisch nichts groß verändert. Aber wenn LeBron nur ein bisschen glücklicher ist, als es vielleicht so wäre, dann ist den Lakers da auch schon sehr geholfen. Von daher, in meinen Augen, die Lakers auch einer der großen Gewinner des 2024er NBA Drafts.
Lass mich da ganz kurz einhaken, weil ich habe so ein paar Honorable Mentions, damit könnte ich drei direkt sehr kurz abhaken. Weil nochmal, Lakers, einfach dieser Ansatz, du holst dir sofortige Hilfe rein, das ist etwas, das die Bucks nicht gemacht haben. Die haben sich mit AJ Johnson und Tyler Smith zwei Langzeitprojekte reingeholt, wo ich mich frage, warum? Und es ist eben etwas, was die Celtics und die Suns gemacht haben. Die Suns haben sich Ryan Dunn reingeholt, der wahrscheinlich sofort eine Rolle spielen kann, Stopper, also Defensivspezialist auf dem Flügel, und die Celtics Baylor Shireman, Shooter, so ein bisschen Sam Hauser-Klon, wenn man so will. Und das ist für mich einfach der richtige Weg für diese Contending-Teams. So, du musst Picks nicht wegtraden, aber du musst sie halt, wenn du sie benutzt, dann musst du sie benutzen, um dir sofortige Hilfe reinzuholen, meiner Meinung nach. Wenn da noch ein bisschen Upside dabei ist, alles cool. Aber jetzt die Bucks zum Beispiel mit AJ Johnson, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr eine Rolle spielen wird. Und das ist halt schade für ein Team, das All-In ist, um Giannis und um Dame herum. Und deswegen, um jetzt den Bogen zurück zu den Lakers zu schlagen. Genau richtiger Ansatz. Das muss man den Los Angeles Lakers auf die Schulter klopfen, würde ich sagen. Hier, Pelinka und Co.
Aber cool, dann hast du gleich einen meiner Verlierer abgehakt mit den Milwaukee Bucks.
Ja, okay, alles klar. Wahrscheinlich gleiche Argumentation, nehme ich an, ne?
Ja, genau das gleiche, genau.
Ja, okay. Ja, okay, gut, sorry in dem Fall. Dann habe ich dir das vorweggenommen.
Alles gut.
Willst du dann mit einem weiteren Gewinner reinstarten?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Da bin ich sehr gespannt, weil das ist einer meiner großen Gewinner, den aber auch einige Leute als Verlierer sehen. Und das ist so ein bisschen weird, weil bei den Lakers sieht ja keiner als Verlierer. Und ich denke, das dritte Team, über das ich dann noch rede, was du vielleicht auch dabei hast, sieht auch keiner als Verlierer. Und deswegen ist es ein bisschen komisch, weil man hat genauso oft gelesen, das ist einer der großen Gewinner wie das ist einer der Verlierer. Von daher, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Aber in meinen Augen sind die Oklahoma City Thunder einer der Gewinner dieses Drafts gewesen. Ich verstehe die Argumentation, dass man sagt, ja, wir hätten uns gewünscht, dass man am Draftabend irgendwie tradet und, was weiß ich, Markkanen holt, Bridges holt, wen auch immer, Cam Johnson, und da noch mehr auf diesen Win-Now-Modus geht. Aber soweit ich das gesehen habe, auch gerade bei unseren deutschen Kollegen, ist Nikola Topic da relativ weit oben gewesen in vielen, vielen Mock-Drafts und bei nicht wenigen auch auf 1, oder?
Ja, Torben hatte ihn auf 2 auf seinem Board.
Also ja, jetzt, und Dennis hat ihn auf 1.
Ja, okay. Also deswegen, ja. Ich habe die Thunder auch hier mit drin, als honorable mention bei den Gewinnern. Also ich sehe das ähnlich wie du. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Topic ja seine Rookie-Saison vermutlich komplett verpassen wird.
Ja.
Und dass er Zeit hat, mit Chip England zusammenzuarbeiten und an seinem Wurf zu feilen. Und ich glaube, wenn der dann à la Chet nach seinem hier Redshirt-Rookie-Season, nennt man das ja, mit einem der besten Shooting-Coaches der Liga, und der Wurf ist halt das größte Fragezeichen bei ihm. Krasse Rim-Pressure, krasses Playmaking, krasses Handling. wackeliger Wurf. So ein bisschen, ja, fast schon klassisch für diese großen Guard-Playmaker. Und wenn der Wurf kommt und wenn er jetzt wirklich Zeit hat, ein Jahr lang, weil, also selbst wenn du nicht richtig sprinten und laufen kannst, so, du kannst ja trotzdem mit deiner Wurfmechanik arbeiten und das wird er tun, denke ich. Und dann kann er noch ohne Druck herangeführt werden bei einem Team, das bis dahin immer noch sehr, sehr gut sein wird. Ich glaube, das war ein No-Brainer, in dem Fall diesen Upside-Pick zu machen und Nikola Topic sich reinzuholen. Aber ich bin auch bei dir, ich verstehe auch die Kritik irgendwo, dass man jetzt quasi Josh Giddey wegtradet und sich so einen Dude, also wirklich ziemlich vergleichbarer Spielertyp, wobei die Vergleiche auch, also Nikola Topic ist ein, ja, glaube ich, könnte ein viel, viel besserer NBA-Spieler werden, als das Josh Giddey war oder ist. Entschuldigung, ich will ihn jetzt hier nicht aus der Liga rausreden. Ich verstehe schon auch die Kritik, das ist durchaus nachvollziehbar, aber ich glaube in dem Fall, Topic ist an 12 noch verfügbar, die Upside ist so hoch, dann nimmst du ihn einfach.
Ja, gut, danke dir für den Vortrag bei meinem Gewinner. Gut, brauchen wir nichts mehr weiter zu sagen, wollte ich alles genauso sagen. Gut, willst du weitermachen?
Mach ich, ein Verlierer. Okay. Ich spare mir die Hawks noch ein bisschen auf. Ich bring's noch nicht übers Herz. Für mich sind die Minnesota Timberwolves ein Verlierer, weil sie an 8 reingegrätscht sind und sich Rob Dillingham geschnappt haben, den die Spurs quasi für sie gedraftet hatten. Ich verstehe das Konzept, ich verstehe die Idee. Also erstens erfüllt er einen spielerischen, also zumindest auf dem Papier einen spielerischen Need, nämlich so ein Backup-Guard, explosiver Scorer, jemand, der auch mal, also der an der Seite von Anthony Edwards mit dem Ball was kreieren kann, der jetzt ein bisschen unter Mike Conley herangezüchtet werden kann. Ich verstehe das schon, ich verstehe die Idee. Aber ich habe mit Torben in unserer Folge drüber geredet, es gibt viele Leute, die Dillingham sehr kritisch sehen, gerade hier im deutschsprachigen Bereich, einfach wegen seiner nicht vorhandenen Defense und auch offensiv. Es gibt Fragezeichen beim Playmaking, es gibt Fragezeichen, inwiefern er mit der NBA-Physis klarkommt, als sehr, sehr kleiner und sehr leichter Guard. Und er ist halt ein Rookie, also selbst wenn das jetzt ein anderer Spieler wäre, über den wir hier sprechen, er ist halt ein Rookie. Und ich verstehe nicht ganz, dass man wohl der Meinung ist, hey, wir sind die Timberwolves, wir waren jetzt in den Conference Finals, wir sind ein geiles Team, wir wollen weiter contenden, wir haben mit Rudy Gobert und wir sind in einer gewissen Timeline, da holen wir uns jetzt einen Rookie rein. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist und dass man dann noch 2 weit entfernte First-Round-Picks dafür abgibt, beziehungsweise einen Pick und einen Swap, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also man hat einen Top-One-Protected First-Round-Swap abgegeben und einen Unprotected 2031er First.
Ja, genau. Das ist teuer. Das ist mir zu teuer.
Findste?
Und dann für einen Spieler, ja, wer weiß, vielleicht ist Edwards bis 2031. Vielleicht ist Edwards bis dahin nicht mehr da und du sagst.
Was ist denn mit Edwards 2031? Wie alt ist der denn da?
28, sowas rum.
Im Herzen seiner Prime und sehr wahrscheinlich immer noch in Minnesota, oder?
Ja, natürlich, aber wäre das, also hätten sie diese 2 Picks jetzt rausgehauen für einen Veteran Guard, für, lass es, keine Ahnung, Tyus Jones sein oder so, dann würde ich sagen, hey, cool, cooler Move. Aber für einen Rookie Guard, bei dem viele sehr, sehr große Fragezeichen haben, inklusive mir, weiß ich nicht. Und also,
okay.
Ich bin kein Fan. Ich bin kein Fan.
Ich habe sehr viel weniger gesehen als du und erst recht die Draft-Experten. Aber ich habe die Timberwolves hier als einen Gewinner mit dabei. Okay. Weil sie hier einen Trade gemacht haben für diesen achten Draft-Pick, für die Rechte an diesem achten Draft-Pick, der genau diese Baustelle angeht, die man halt hatte in den Playoffs und gerade in Dallas. Man brauchte wahnsinnig dringend mehr Perimeter On-Ball-Shot-Creation. Dieses Team brauchte nicht mehr Größe, mehr Defense, mehr Post-Ups, whatever, sondern Perimeter, Face-Up, On-Ball-Creation, abgesehen von Anthony Edwards. Und in meinen Augen hat man sich ja einen der besten On-Ball-Shot-Creator des Drafts reingeholt, der sicherlich jetzt nicht von Anfang an da wie eine Bombe einschlagen wird und jetzt dieses Team dann auch mit Hinblick auf die kommenden Playoffs auf ein ganz anderes Level hebt. Aber man hat ja auch noch Mike Conley, der da ein bisschen dieser Aufgabe übernimmt. Das so viele Aufgaben und Lasten wird Dillingham da jetzt gar nicht schultern müssen, gerade zum Beginn. Aber ich sehe hier die Vision, dass man dieses Dillingham-Edwards-Perimeter-Duo halt schafft. Jemand, der werfen kann, der aus dem Dribbling Sachen entstehen lassen kann, der ein Experte darin ist, wenn es darum geht, irgendwie Lobs zu lobben, zu jemandem wie Lobs zu werfen.
Lobs zu werfen.
Ja. Also ich verstehe die Vision vollkommen. Und dann hat man ja auch noch mit dem 27. Pick einen 23 Points per Game Scorer reingeholt mit Terrence Chan Jr. Also ich mag, was man gemacht hat. Ich mag wirklich, was man gemacht hat. Für ein Team, was kein Cap-Space hat und deswegen, glaube ich, auch gar nicht so die Möglichkeiten hatte. Ich meine, die Timberwolves sind doch schon weit über der Grenze, wo du nicht mehr Gehalt reinholen darfst als abgeben, ja. Oder?
Ja, ja, sie sind über der Second Apron auf jeden Fall.
Sie haben halt überhaupt keine echten Chancen, diesen Kader zu verbessern über Trades. Und deswegen weiß ich nicht, ob es die Option jetzt unbedingt gab, diese Future Draft Picks abzugeben für einen Spieler, der jetzt schon in der NBA spielt, für den man quasi traden kann und der ihnen dann hilft, würde ich jetzt mal denken. Und dass man dann diese Draft Picks benutzt, um im Draft, wo es diese Einschränkung dann für sie nicht gibt, weiter hochzukommen, das macht durchaus Sinn. Und ich finde den Pick gut. Ich finde den zweiten Pick auch gut, den sie getätigt haben mit Terrence Chan Jr. Und ich denke, dass Minnesota besser geworden ist und so ziemlich für sich das Maximum rausgeholt. Und ich finde halt auch den Preis nicht teuer, weil man zu der Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit einen Top 5 NBA-Spieler in seiner Prime im Kader haben wird. Für mich sind die Timberwolves hier einer der Gewinner.
Ja, interessant. Finde ich cool, dass wir da so eine Diskrepanz mit drin haben. Wie wär's mit, hast du dann jetzt noch einen Verlierer übrig? Ja.
Lass mich kurz in meine Notizen gucken. Ich habe 2 Verlierer.
Okay.
Dein Verlierer und wahrscheinlich auch noch deinen anderen Verlierer. Aber lass es doch so machen, du darfst dich über die Hawks aufregen und ich mich über San Antonio.
Ja, okay, San Antonio habe ich als Honorable Mention mit drin.
Okay.
Lass uns doch San Antonio kurz machen, weil das ist ja quasi die andere Seite dieser Timberwolves-Geschichte. Die haben ja den 8. Pick in Dillingham dann abgegeben am Draft Night. Warum sind die Spurs für dich ein Verlierer?
Erstens, weil sie diese Picks behalten haben und zweitens, wie sie diese Picks genutzt haben. Man hat hier Spieler reingeholt, die nicht zu Wemby passen, hat Spieler nicht geholt, die gut zu Wemby passen. Und ich hätte halt diese Picks von Anfang an getradet für jemanden, der halt gut zu Wembanyama passt. Also ich hätte diese beiden Picks genommen, um auf Starjack zu gehen, was vielleicht eine Trae Young angeht, zu einem Darius Garland, zu wirklich diesem Partner, zukünftigen potenziellen All-Star, All-NBA-Level-Partner von Victor Wembanyama. Das hat man nicht gemacht. Und wie man dann quasi die Picks genutzt hat, Stephen Castle mit dem 4. Pick genommen und dann, dass man ja auch noch dann quasi mit den Timberwolves den Deal gemacht hat, finde ich gut. Also in meinen Augen hätte man hier nicht wirklich viel schlechter machen können. Ich weiß von Tobi Bühner, dass der auch kotzt über das, was in San Antonio abging.
Aber Tobi Bühner hat noch mehr gekotzt, als er im Moment noch dachte, dass die Spurs Dillingham gezogen haben. Also der war dann fast schon wieder ein bisschen erleichtert, als sie Dillingham doch nicht bekommen haben. Aber der ist auch einer der sehr großen Dillingham-Skeptiker, was ich so mitbekommen habe.
Ja, also ich finde, die Spurs haben das Gegenteil gemacht von dem, was sie machen sollten. Und zwar Victor Wembanyamas Fähigkeiten zu maximieren und ihm Teamkameraden an die Seite zu stellen, mit denen er optimalen Basketball spielt. Und so wie ich das sehe, läuft man hier große Gefahr, die nächsten Wemby-Jahre in den Sand zu setzen. Was schade ist, weil niemand sagt, dass die Spurs hier die Möglichkeit hatten, ein Team auf die Beine zu stellen, mit dem man nächstes Jahr Meister werden kann. Aber ihre Moves machen sie halt jetzt nicht mehr zu einem Team, was groß Playoff-Contender sein dürfte, in meinen Augen. Und das ist halt schade, weil wenn du Victor Wembanyama im Team hast, dann sollten die Playoffs schon drin sein, auch jetzt schon, wenn er dann in Jahr 2 ist. Und da hat man halt nicht besonders viel gemacht für.
Das kann ich aber verstehen. Also, dass der Plan offensichtlich ist, noch ein Jahr es ein bisschen langsamer angehen zu lassen, vielleicht sogar zu tanken. Das kann ich nachvollziehen, weil halt die 2025er Draft Class sehr, sehr stark sein soll, was man bislang so hört. Also, dass man sich da dann nochmal einen Versuch gibt und es ist ja jetzt erst Wembys zweites Jahr. Das ist crazy, dass du hier sagst, ja, Playoffs sollten schon drin sein und das ist absolut richtig. Das ist ja schon verrückt in sich. Dass man sich da offensichtlich dagegen entschieden hat, das kann ich schon nachvollziehen. Und auch, dass man sich künftige Assets reinholt, damit, wenn man dann in 2 Jahren, in 3 Jahren All-In gehen möchte rund um Wembanyama, wenn er vielleicht sogar schon der beste Spieler der Liga ist, auch und dass man sich diese beiden Minnesota-Picks bzw. Pick und Swap reinholt, auch das kann ich nachvollziehen. Wenn man sich aber für diesen Weg entscheidet, offenbar, wir sind jetzt ein Jahr nochmal nicht so gut, wir geben Wemby den Raum, nochmal zu explodieren, wer weiß, was dieser Dude innerhalb des nächsten Jahres. Es gibt Leute, ich glaube, KOC hat das neulich gesagt, er ist der Meinung, dass Wembanyama am Ende der kommenden Saison der beste Spieler der NBA sein wird. Das ist möglich und das ist crazy.
Ich bin sehr gespannt, wo du Wemby in unserem...
Ich auch. Ich habe dein Top-10-Video noch nicht geguckt. Ich werde es auch nicht gucken. Bevor
du guckst
wir dann
bitte auch nicht. Du guckst ja, es bitte nee, auf keinen Fall. Nicht. Ich versuche mich mit so Spoilern in meinen anderen Videos zu diesem Ranking zurückzuhalten. Ich habe schon gespoilert in meinem KD zu den Rockets-Video, dass KD aus meiner Top-10 rausgefallen ist.
Ja, okay.
Und Wemby ist drin, so viel kann ich schon mal verraten. Und Wemby ist drin und auch nicht auf 10. Und ich würde es nicht ausschließen, dass er Top 5 ist nach der Saison. Dass er besser als Luca ist nach der Saison. Glaube ich fast nicht. Aber also, es ist ein Hot Take, aber natürlich absolut nicht auszuschließen.
Yeah. Naja, jedenfalls, ich kann den Ansatz schon nachvollziehen. Aber dann, wenn du diesen Ansatz wählst, ja, dann benutzt doch beide Picks. Dann gebt dir doch zwei Chancen. Ich liebe Stefan Castle. Ich hatte es mit Torben in unserer Folge davon. Der hat mir so ein bisschen meine Träume zerstört, weil es dann eben doch große Fragezeichen gibt, was Castle angeht, gerade was seine Rolle angeht. Er sieht sich offenbar als Point Guard. Sein Skillset sagt schon jetzt was anderes. Er ist ein wackeliger Shooter. Das heißt, Off-Ball, Gravity rund um Wemby auch nicht so geil. Also ich verstehe, dass man diesen Pick kritisiert und selbst ich hätte ihn vielleicht gar nicht so getätigt an 4. Aber dann mach doch 4 und 8 und dann gib dir zwei Chancen. Und von mir aus ist es Dillingham oder jemand anderer, Buzelis oder irgendjemand anders, den du dann halt hochsiehst auf deinem Board. Ich könnte mir halt vorstellen, das hat man auch gehört im Nachgang, dass sie halt Tijan Salun draften wollten an 8 und den ihnen aber dann aber weggeschnappt wurde von den Hornets an 6. Vielleicht hätte man dann den Pick behalten und Salun gedraftet, der ja auch ein Kumpel von Wemby ist und so weiter. Aber dann draft halt jemand anders. Gib dir doch zwei, hier Bites of the Apple, sagen die Amerikaner. Gib dir doch zwei Chancen. Einen potenziellen Co-Star vielleicht sogar im Best Case oder einen potenziellen Rollenspieler, der in deinem Kern dann langfristig ist. So, und die Spurs haben so einen Mittelweg gewählt, den ich auch nicht geil finde. Ja,
und was willst du mit, mal angenommen, der Minnesota-Pick, vielleicht ist Edwards weg, aber der 2031er Minnesota-Pick ist ein sehr hoher.
Mhm.
Was dann? Dann holst du dir, wenn Wemby 27 ist, in seiner Prime holst du dann einen Rookie an seine Seite?
Nee, auf keinen Fall.
Wenn du dann schon Meister werden möchtest?
Ich denke, die Picks sieht man wirklich nur als künftiges Asset. Einfach rein in die Schatztruhe und irgendwann, wenn wir dann für Co-Star X traden wollen. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Plan mit dem Pick.
Ja, naja, nicht so schön.
Nee. Da sind wir uns einig. Für mich einer der größten Gewinner des Drafts sind die Utah Jazz, die sich mit Cody Williams an 10, Isaiah Collier an 29 und dann in der zweiten Runde sogar noch mit Kyle Filipowski an 32 drei Dudes reingeholt haben, die sehr hochgerankte Highschool-Prospects waren, die ein Skillset mitbringen, bei denen man bei allen drei sagen kann, hier Cody Williams 3-and-D-Wing, Collier Guard mit enormer Rim-Pressure, Filipowski so Pass, Shoot, Dribble, Stretch, Big. Das sind Skillsets, wenn die Jungs sich gut entwickeln, dann sind das gute NBA-Spieler irgendwann. Wenn nicht, dann halt nicht. So, Utah hat Zeit. Ich denke, das geht dann nochmal ein Schrittchen mehr in Richtung Rebuild. Bin gespannt, was mit Markkanen passiert. Bin gespannt, ob man Sexton noch behält. Werden wir sehen. Aber ich liebe den Draft für Utah. Drei High-Upside-Picks an Stellen im Draft, also vor allem Collier 29, der geslided ist, der an der Seite von Bronny James bei USC halt einfach keine geile College-Saison jetzt gespielt hat als Freshman, aber der, ich glaube sogar an 1 gerankt, bin ich mir aber nicht mehr sicher. Und Torben zum Beispiel hatte ihn auf 7 an seinem Board. Also das ist ein Dude, der durchaus auch hätte in den Top 10 gehen können an einem anderen Abend. Dass du den an 29 bekommst. Ich mag Cody Williams, da sind mehr Fragezeichen. Hast du diese Karl Filipowski-Story mitbekommen, warum der anscheinend so geslidet ist?
Ja, ja.
Alter.
Insane.
Das ist wild. Für die Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, angeblich, muss man dazu sagen, hat Karl Filipowski eine Freundin, die sehr viel älter ist als er und die ihn wohl seit seinem 18., 19. Lebensjahr immer mehr von seiner Familie abgekapselt hat und in die Kultur der Mormonen einführt. Also das kam dann jetzt im Zuge eben dieser Draft-Coverage kam das raus und sein Bruder hat getweetet und seine Mutter hat getweetet. Also ja, wilde Geschichte. Aber auf dem Basketballfeld ist das jemand, der in Utah erstens gut reinpasst, so ein bisschen als Markkanen-Klon. Also ja, ich bin großer Fan von dem, was die Jazz gemacht haben am Mittwoch und Donnerstag.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Hatte sie jetzt nicht bei einem meiner drei Gewinner mit drin, aber sie waren mein vierter großer Gewinner dieses Drafts. Kann ich gar nichts hinzufügen.
Alles klar. Wer ist denn dann jetzt noch dein fehlender Gewinner?
Ich habe keinen.
Ah, nicht Thunder, Lakers und wer war der dritte?
Wolves.
Ah, stimmt, okay. Ich habe noch einen Gewinner, kann ich auch kurz halten. Bulls, finde ich erstens generell Big Picture.
Wie viele Gewinner hast du denn?
Ja, drei. Ich habe vorher, Thunder habe ich dir zugestimmt und Suns und Celtics habe ich so als Honorable Mentions. Und ich habe dann theoretisch nochmal drei Honorable Mentions, aber die können wir jetzt auch, muss ich jetzt nicht nochmal raushauen am Ende. Schauen wir mal. Die Bulls sind einer meiner drei, weil Matas Buzelis, ich bin großer Fan, könnte ein großer Stil sein, dass man den an 11 noch bekommen hat. Schöne Geschichte, weil er aus Chicago kommt. Eine gewisse Verbindung, weil der Kanishovas Litauer ist, ebenso wie Buzelis. Und einfach generell endlich hat Chicago sich anscheinend dazu entschieden. Wir werden über den Giddy / Caruso Trade noch sprechen. Ist natürlich noch ein bisschen incomplete. Wir müssen gucken, was passiert mit Levine, was passiert mit DeRozan und so weiter. Patrick Williams soll wohl eine Extension unterschreiben, aber man hat sich anscheinend jetzt dazu entschieden, in den Rebuild zu gehen. Endlich, endlich, endlich. Und ich glaube, Buzelis könnte da ein sehr geiler Eckpfeiler sein von künftigen Bulls-Teams. Deswegen, der Pick hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Gut, dann wären wir durch, was die Gewinner angeht.
Yes.
Verlierer hatte ich jetzt die Spurs angesprochen, die Bucks. Und mein dritter Verlierer sind die Hawks.
Ja.
Aber da lasse ich dir auch gerne den Vortritt.
Meiner, also ich hatte Spurs und Bucks mit drin als Honorable Mentions quasi. Dann eben die Wolves. Und für mich die Grizzlies, aber auch da. Ich finde Zach Edey an 9 einfach zu hoch. Das tut mir leid. Ich sehe es schon, also viele der amerikanischen Kollegen scheinen der Meinung zu sein, dass Edey ein sehr guter NBA-Spieler werden kann, obwohl wir das in der Form noch nicht so wirklich gesehen haben von jemandem seiner. Also er hat halt so eine Taco-Fall-Statur. Also das ist wirklich, das ist das, worüber wir bei Edey reden. Ich sehe die Upside, geiler Touch, relativ beweglich für seine Größe und Masse. Und man muss schon sagen, dass der Fit in Memphis für ihn persönlich wahrscheinlich perfekt ist. Und man kann sich das schon irgendwie schönreden. Er auf der 5, JJJ daneben, Pick-and-Roll-Partner für Ja, guter Screener, Rim-Protector. Aber ich weiß es nicht. Die Grizzlies sind ein Team, das schnell spielen sollte, das mit viel Bewegung spielen sollte, das Transition-Focus wenig stagnieren. Also möglichst viel einfach Ja den Ball und Abfahrt und Shooter drumherum und Bane sekundär. Und was halt die Grizzlies stark gemacht hat in den Saisons, in denen Ja da war. Und ich habe die Befürchtung, dass Edey da einfach, ja, vieles schwierig macht durch seine Präsenz. Und deswegen finde ich ihn generell kein so geiles Prospect und vor allem an 9 finde ich es viel zu hoch. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht liegen viele falsch, aber da bin ich kein Fan von, dass die Grizzlies das gemacht haben.
Ja.
Und Hawks. Ich bin auch kein Fan von Risacher an 1. Ich hatte es mit Torben auch davon. Er ist selbst bei den US-Kollegen auf vielen Boards gegen Ende dann runtergerutscht. Ich hätte lieber Saar gesehen. Ich hätte vielleicht sogar lieber Donovan Klingen. Ich hätte auf jeden Fall lieber Reed Shepard gesehen. Ich verstehe, also die Upside auf dem Papier ist cool bei Risacher, aber es lässt mich jetzt als Hawks-Fan einfach keine Freudensprünge machen. Und dass man dann noch AJ Griffin mehr oder weniger gedumpt hat für einen Second-Round-Pick, aus dem dann Nikola Durisic wurde, den ich interessant finde, aber der halt ein Long-Term-Prospect ist. Man scheint sich jetzt dafür entschieden zu haben, Trae Young zu behalten und nochmal zumindest relevant sein zu wollen. Ja, finde ich okay. Da hatten wir es ja neulich schon mal ausführlich davon, was die Hawks machen könnten und sollten. Aber dann Risacher an 1. Ja, wie gesagt, da hätte ich einfach ein paar Jungs lieber gesehen. Aber ich lasse mich natürlich sehr gerne eines Besseren belehren. Und den Murray-Trade habe ich jetzt hier erstmal noch ausgeklammert. Da kommen wir dann nachher zu. Aber das ist natürlich hier auch so ein bisschen mit drin, logischerweise.
Ja, bei mir war der ähnliche Gedankengang. Ich hätte lieber 3, 4, 5, 6 andere Spieler mit dem ersten Pick genommen. Das hat man nicht getan. Schauen wir mal. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Ich glaube es fast nicht.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Dankeschön.
Das haben Mertesacker und ja, Kramer nicht so Mertesacker und
Kramer haben es verkackt, ich hab's gesehen. Vielleicht jetzt noch ganz, ganz kurz Quickfire. Orlando Magic, Tristan Da Silva, geil. Nicht nur, dass ein dritter Deutscher drin ist, sondern ich finde, der passt auch sehr gut rein. Philadelphia, Jared McCain, Shooter, sekundärer Playmaker, gefällt mir sehr gut. Und dass die Nuggets sich Daron Holmes gesichert haben. Könnte ein Backup sein für sowohl Gordon als auch vielleicht sogar Jokic. Versatiler Big. Gefällt mir auch gut. Das sind noch 3 ganz kurze Quick Hits, die ich als Gewinner sehen würde des Drafts.
Ja. Ja, die Nuggets hatte ich auch mit in der engeren Auswahl, was meine Gewinner angeht.
Holmes auch ein Spieler, den Torben zum Beispiel deutlich höher hatte. Als Consensus, nämlich, lass mich noch kurz spickeln, dann können wir weitermachen. Nämlich an 11 hatte der Kollege Adel hat ihn. Also da bin ich sehr gespannt, ob der direkt eine Rolle übernehmen kann in einem Contending Nuggets Team. Wollen wir uns den anderen Geschichten widmen? Wollen wir mit Murray anfangen oder wollen wir mit dem dann doch wahrscheinlich ein Stück relevanteren Mikal Bridges Trade anfangen?
Lass uns ruhig mit Bridges anfangen.
Alles klar. Ich habe gesehen, du hast schon ein Video dazu gemacht.
Natürlich.
Ich habe es mir noch nicht angeschaut, weil ich gerne deine Takes live und in Farbe haben wollte. Wie gefällt dir das? Lass uns mal vielleicht mit dem spielerischen Fit anfangen. Ich hau dann gleich noch raus. Oder du kannst gerne, wenn du es vor dir hast, das genaue Paket raushauen.
Ich hab's nicht vor mir.
Okay, dann gucke ich das. Dann lass uns mit dem spielerischen Fit anfangen. Wie gefällt dir Mikal Bridges? Reunited mit seinen Villanova Boys im Madison Square Garden.
Wunderbar. Also ich bin ein aus sportlicher Sicht großer, großer Fan dieses Trades. Man kann nicht genug athletische, große Wings haben, die verteidigen können, die werfen können, die Edelrollenspieler-Skills mitbringen. Ich denke, Bridges wird aufblühen in dieser Rolle, die er jetzt einnehmen wird in New York, die ähnlich zu der sein wird, die er bereits hatte in Phoenix. Man hat dann doch in der letzten Saison gesehen, dass diese Franchise-Spieler, erste Option der offensive Rolle, doch ein bisschen zu groß für ihn war in Brooklyn. Und jetzt an der Seite von einem elitären Spieler wie Brunson, ja, mit seinen Fähigkeiten, die er mitbringt, als jemand, der werfen kann, der Closes attackieren kann, der sekundäre Creation übernimmt, der dann auch durchaus mal die primäre Option von Bank-Units sein kann, denke ich, wird er extrem von profitieren. Und für mich macht er die Knicks zu einem wirklich, wirklich, wirklich ernsthaften Contender, diesen Osten zu gewinnen nächstes Jahr. Man hat sich angeguckt, welches ist das Team, was wir schlagen wollen. Da musste man nicht sehr weit gucken, um auf die Boston Celtics zu kommen. Und dann haben sie sich überlegt, mit was für Spielern kann man denn diese Boston Celtics ärgern gegen ein Team, was auf dem Flügel mit Tatum, Holiday und Brown so krass besetzt ist. Hast du halt jetzt eine ganze Reihe von Flügelspielern, zu denen auch Mikal Bridges gehört, die, was die Matchups angeht, da wirklich Tatum, Brown und Holiday extrem ärgern können. Wenn du dir überlegst, in so einem potenziellen Matchup hast du Bridges an Tatum, hast eine Nobi an Brown und Hart an jemanden wie Holiday. Das geht halt kaum besser. Und in meinen Augen waren die Knicks, seitdem ich auf der Welt bin, noch nie so nah dran an diesem Contender-Status und an der Chance, die Eastern Conference zu gewinnen und berechtigte Hoffnung sogar auf den NBA-Titel zu haben. Also ich denke wirklich, dass sicherlich müssen wir gucken, was jetzt noch die nächsten Tage passiert, was mit Hartenstein passiert, mit Robinson, ob Julius Randle bleibt. Aber ich glaube wirklich, dass die Knicks mit dem Kader nächstes Jahr Meister werden können. Hundertprozentig. Weil man diesen Top 12 Spieler hat in der NBA und an dessen Seite wahnsinnig, wahnsinnig gute Rollenspieler. Sie haben dann jetzt auch mit Anunoby verlängert. Das war ja so ein bisschen die Fragezeichen. Aber wenn ich hier über eine potenzielle Starting Five nachdenke von Brunson, DiVincenzo, Anunoby, Bridges, und dann entweder Randall auf der 5 oder du slidest halt Randall auf die 4 und hast dann halt noch einen der Bigs mit dazu. Ey, absolut geiles Team. Wirklich geiles Team. Teamchemie wird geil sein. Bridges ist genau der Spielertyp, den auch ein Headcoach wie John Thibodeau lieben wird. Jemand, der noch kein einziges Spiel in seiner NBA-Karriere verpasst hat. Tom Thibodeau wird sozusagen Challenge accepted. Aus sportlicher Sicht überragend. Wirklich, wirklich, wirklich überragend. Oder hast du dazu eine andere Meinung?
Ja, nee, gar nicht. Also ich mache mir Gedanken, wie das dann line-up-technisch mit Randall aussehen wird. Weil die ideale Welt wäre, glaube ich, wirklich Bridges und Anunoby auf der 3 und 4. Und dann eben ein Big, also ein echter Big. Hartenstein zum Beispiel oder eben Robinson.
Das müssen wir vielleicht dazu sagen. Wir können dieses Team jetzt erst judgen und diesen Trade halt auch wirklich erst judgen, weil wir wissen, was sie jetzt halt machen. Wenn sie Hartenstein und Robinson verlieren und dann keinen richtigen Fünfer haben, dann ist es halt irgendwie blöd. Also wir müssen noch ein klein wenig abwarten, bis wir hier endgültig sagen können, wie diese Knicks aussehen, weil es sind halt wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen noch. Was passiert mit Randall, was passiert mit Hartenstein, was passiert mit Robinson? Aber sag erstmal und dann würde ich dich fragen, wie in deinen Augen denn der Best Case aussieht aus dem, was man jetzt machen kann.
Ich unterschreibe voll, was du gesagt hast, das passt perfekt. Bridges ist jemand, der dir nochmal zu einem größeren Maße sekundäres Playmaking liefern kann, als Anunoby zum Beispiel, als Hart. Dann hast du mit Brunson, DiVincenzo und eben Bridges und vielleicht sogar Randall noch, du hast du halt plötzlich 3-4 Creator, die du zusammen in eine Lineup schmeißen kannst. Und wir haben bei den Celtics jetzt gesehen, dass das sehr, sehr erfolgreich sein kann, dieser Ansatz. Defensiv hilft er, du kannst noch mehr switchen, du kannst noch physischer spielen, du kannst noch mehr den Fokus auf deine Defense legen. Er passt dir die Timeline, also rein spielerisch und rein vom Fit her und natürlich diese sehr schöne Villanova-Geschichte. Da ist jetzt ein Clip von Stephen A. Smith ja wieder kursiert, der damals 2016 gesagt hat, dass dieses Villanova-Team kein einziges NBA-Prospect hat. Und jetzt spielen 4 davon bei seinen New York Knicks. Das passt schon alles. Der Gegenwert macht mir Bauchschmerzen. Da können wir gleich noch zukommen. Und ich weiß nicht, ob... Also klar, die Knicks sind ein Contender. Und auch nochmal eine gehörige Schublade drüber, als sie das letztes Jahr waren. Und da waren sie schon sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sage, dass sie im Best-Case Meister werden können. Aber ich halte es auch nicht für einen wahnsinnigen Hot-Take.
Verstehe ich. Wie gesagt, hängt sehr viel davon ab, was jetzt noch passiert. Wenn sie Hartenstein irgendwie behalten können, dann ist das für mich das Ceiling dieses Teams, wirklich NBA-Champion.
Ja, ob man sich dann noch wirklich ein Upgrade für Randle reinholen kann, das frage ich mich halt. Oder ob, wenn man sich entscheidet, Randle zu traden, ob das dann mehr so ein Dump wird.
Das ist halt die große Frage. Ich will Randle nicht zu sehr haten. Man muss ihm auch ein bisschen Credit geben, hat vor seiner Verletzung sich da gut angepasst, hat Brunson die Zügel der Offensive auch gegeben, hat sich zurückgenommen, hat sein Spiel ein wenig umgestellt, weniger dieses balldominante Scoring-Tunnel, stoppt die Offensive, nimmt den Rhythmus raus, ist mehr zu einem Spot-Up-Shooter geworden, ist mehr zu einem Screen-and-Roll oder Pick-and-Pop Big geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, okay, das funktioniert jetzt überhaupt nicht. Er hat sein Spiel schon umgestellt, aber er ist jetzt halt auch kein komplett anderer Spieler. Also es gibt, denke ich, schon eine Welt, in der Randle die Knicks besser machen kann mit seiner Anwesenheit. Aber ich glaube, er verdient zu viel, gemessen daran, wie sehr er dieses Team besser macht. Und wenn du halt dann überlegst, wer auf die Bank... Wenn du halt Randle spielen lässt, du kannst halt nicht alle spielen lassen. Und dann ist auf einmal Josh Hart wird so auch auf der Bank sein, aber es gab ja auch einen Grund, warum Josh Hart so viel gespielt hat, weil die Knicks immer besser waren, wenn er gespielt hat. Und wenn du jetzt auf einmal einen Randle auf der 4 hast, weil du ihn nicht wirklich auf der 5 spielen lassen kannst, dann hast du auf einmal auf den Positionen 2, 3 und 4, hast du jetzt basically 5 Spieler, die dann alle irgendwie spielen müssten. Und wenn du halt davon einen gehen lassen musst, dann ist es halt in meinen Augen Julius Randle, dass du halt mit Hart, mit DiVincenzo, mit Ananobi und mit Bridges, dann hast du 4 Spieler für diese 3 Positionen, noch mit McBride und kannst da die Minuten verteilen. Randle passt halt nicht so richtig in dieses Roster, das ist halt so das Problem. Er ist an sich im Vakuum ein toller Spieler, der sich auch gut entwickelt hat, nachdem er da vor 2-3 Jahren nicht so gut unterwegs war, aber er passt halt überhaupt nicht in diesen Kader. Leider. Und die viel größere Baustelle ist halt ein richtiger Fünfer, der diese Defensive ankert. Das wäre auch noch mal was anderes, wenn Randle halt wirklich auf der 5 spielen könnte. Aber das ist dann halt defensiv und vom Rebounding her schwierig. Deswegen, wenn man Hartenstein jetzt verliert, was durchaus sein kann, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann wäre das echt bitter. Und dann würde das halt auch den Bridges-Trade irgendwo wieder so ein bisschen relativieren, weil eine der großen Prioritäten dieser Knicks-Offseason halt nicht war, jetzt große Verstärkungen reinzuholen wie jemand wie Bridges, sondern halt erstmal jemanden wie Hartenstein zu halten, weil Hartenstein gerade auch defensiv unfassbar wichtig ist für dieses Team. Und das sage ich nicht mit einer deutschen Brille auf, sondern Hartenstein war essentiell für diesen New York-Erfolg im letzten Jahr. Und da würde eine Menge mitgehen, wenn er geht.
Mhm.
Randle irgendwie dumpen und dafür Hartenstein halten. Und dann hat man hier wirklich einen echten Contender in meinen Augen.
Lass uns über den Gegenwert sprechen.
Ja.
Weil ich habe es jetzt vor mir, das genaue Paket. Also die Knicks bekommen eben Bridges und einen 2026er Second Rounder. Sie geben ab, spielerisch nicht im Prinzip. Bojan Bogdanovic, der kaum eine Rolle gespielt hat, nachdem er kam aus Detroit zur Deadline letztes Jahr. Und die eigenen ungeschützten First Rounder in 2025, 27, 29 und 31, einen ungeschützten Swap in 28, einen Top 4 geschützten Bucks Pick in 2025 und einen Second Round Pick in 2025. Das heißt, summa summarum, Bogdanovic plus 5 First Round Picks, davon ist einer geschützt und einen Swap und einen Second Rounder. Aber ich, keine Ahnung, lassen wir die Second Rounder mal raus. Die haben ja quasi jeweils einen Second Rounder hin und her geschickt. Das ist sau viel.
Ist viel zu viel.
Ist das viel. Mann, ist das viel. Das ist halt so ein Superstar-Paket.
Mhm.
Und deswegen habe ich, so sehr ich den spielerischen Fit liebe, einfach ein doofes Bauchgefühl bei dem Trade.
Ja.
Und ich frage mich halt, gegen wen hat man denn geboten? Also ich verstehe das, dass vielleicht Brooklyn dem Stadtrivalen und dem großen Bruder jetzt nicht Bridges hinterher schmeißen will. Das verstehe ich ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes Team 5 First-Rounder und einen Swap für Bridges geboten hat.
Sehe ich. Es ist viel zu viel für einen Spieler seiner Qualität. Das ist ein All-NBA-Paket für einen Nicht-All-NBA-Spieler. Nicht ohne Risiko. Aber ich respektiere, dass sie hier komplett auf den Titel gehen. Und er war so ziemlich der bestmögliche Spieler, den man sich via Trade reinholen kann. Man kriegt halt Donovan Mitchell nicht. Und man kriegt auch wahrscheinlich einen Lauri Markkanen nicht. Und dann ist das halt schon der Spieler, der das Team am ehesten auf das nächste Level hebt. Gerade im Hinblick auf Boston. Ob das nun zu viel oder zu wenig war, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Wenn New York mit diesem Kern einen Titel in den nächsten 3-4 Jahren, dann war es das sowas von wert, wenn sie warum auch immer bis maximal Conference Finals kommen und dann irgendwann schlecht sind wieder, dann war es halt nicht ganz so. Also das wird wirklich erst die Zukunft zeigen. Aber ich respektiere den Mut zum Risiko und dass man all in geht. Weil wir haben die Knicks immer kritisiert in den letzten 2 Jahren, von wegen, das ist halt ein Team, was in der 2. Runde halt geht. Und jetzt hat man aus so einem Team ein Team gemacht, was gut und gerne bis in die NBA Finals kommen kann und wirklich sich eine Chance gibt, Meister zu werden. Und das respektiere ich.
Ja, da bin ich bei dir. Das kann ich nachvollziehen. Damit alles gesagt zu dem Deal, oder? Wo machen wir weiter? Wollen wir vielleicht so ein paar Free Agency Gerüchte mit, also es gibt viele Spieler, die jetzt schon Extensions bekommen haben. Weiß ich nicht, ob da jetzt was so extrem relevant ist, dass wir hier unbedingt drüber sprechen müssen. Das waren entweder No-Brainer oder eher so kleinere Geschichten.
Was hältst du denn von der Ananobi-Verlängerung?
Ja, ist teuer, aber ist okay. Also es ist ja nicht der volle Max jetzt gewesen am Ende, glaube ich.
Ja.
Das ist ja schon mal ein Win. Also ich denke, man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn Ananobi darauf beharrt, einen Max zu kriegen. Ja, es war ja auch es war ein No-Brainer. So. Das war ja keine, man hat mit RJ Barrett und Emmanuel Quickly, der übrigens auch eine Extension bekommen hat von den Raptors, 5 Jahre, 175 Millionen. Da habe ich kurz geschluckt.
Bei
der Zahl.
Ich dachte, das muss irgendwie ein Typo sein. Das kann nicht sein. Also.
Aber es war ein No-Brainer, also es war ja nicht wirklich eine Option, ihn ziehen zu lassen, nachdem man mit Barrett und mit Quickly wirklich auch junge Spieler-Assets abgegeben hat, um ihn aus Toronto loszueisen. Und dass es dann jetzt weniger als der volle Max geworden ist, ist ein Win. Ist natürlich trotzdem noch teuer für einen Spieler wie Ananobi, aber finde ich voll okay.
Ja, sehe ich genauso.
Auch No-Brainer, ne?
Wer?
Bam.
Ja, safe. Müssen wir gar nicht drüber reden, safe.
Ja, deswegen wollen wir mit den Bulls weitermachen. Ich hatte es gerade schon angeschnitten, dass mir das gefallen hat. Und da kannst du ein bisschen dich positiv drüber auslassen, wie geil du Caruso in der OKC findest. Die Bulls schlagen eine sehr deutliche Richtung ein. Sie geben mit Alex Caruso einen ihrer Edelrollenspieler ab, bekommen dafür mit Josh Giddey jemanden, der klar jetzt seine Problemchen hatte in den letzten 1-2 Jahren bei OKC. Der aber, und man darf das nicht vergessen, der Junge ist 21 Jahre alt. Der hat letzte Saison ich will nicht sagen einen Schritt zurück gemacht, aber er hat gestruggelt in einem OKC-Team, das dann plötzlich wahnsinnig gut war. Aber der hat halt im Jahr davor 17, 8 und 6 aufgelegt als 20-Jähriger. Das ist ein Spieler, der noch eine gewisse Upside hat und das ist jemand, den ich mir in Chicago, kann man vielleicht, ich habe schon Fragezeichen, was die künftigen Lineups angeht. Also ich habe vorher gesagt, Bouzelis hat man sich jetzt reingeholt, Coby White, Giddey, Patrick Williams, das schreit jetzt nicht gerade nach 5-Out-Spacing, aber es ist endlich mal ein Anfang und ich gehe stark davon aus, dass entweder Levine oder DeRozan oder hoffentlich, wahrscheinlich sogar beide nicht mehr Teil des Teams sein werden, wenn die Saison losgeht. Und ich glaube, auch wenn man vielleicht kritisieren kann, ja, hätte man für Caruso jetzt nicht noch einen First-Rounder noch dazu bekommen können, vor allem von einem Team, das 7000 First-Rounder hat. Aber ich glaube, in Sachen Gegenwert, man gibt Caruso ab, man kriegt mit Josh Giddey jemanden rein, der, wer weiß, vielleicht entwickelt er sich in Richtung All-Star. Also die Ansätze waren da in den ersten 3 Jahren. Und dann hast du einen Cornerstone, Bouzelis daneben, Patrick Williams will man jetzt wohl nochmal vertrauen. Coby White hat eine Most Improved Level Saison gespielt. Endlich mal gute Neuigkeiten aus Chicago, in meinen Augen.
Weil, habe ich das richtig verstanden, du findest es gut aus Sicht von Chicago. Und du denkst, dass GD durchaus All-Star-Upside haben könnte.
Ja, also ich glaube, die What? Upside ist da. Der ist 21 und hat ein sehr, sehr interessantes Skillset, das als Komplementärspieler neben einem Top-10-Spieler und bei einem Contender Stand jetzt einfach fehl am Platz ist. Aber wenn du dem jetzt den Ball in die Hand gibst und machen lässt in einem jungen Team, bei dem es um nichts geht, das jetzt hoffentlich tanken wird für eine kommende starke Draft-Class, ich kann mir schon vorstellen, dass GD Monsterzahlen auflegt nächstes Jahr. Und klar, die Frage wird bei ihm immer der Wurf bleiben, inwiefern er dran arbeiten kann. Aber ich finde es okay. Natürlich, ja, in einer besseren Welt hätte auch ich irgendwo erwartet, dass man noch Picks dazu bekommt. Aber die Idee, sich Giddey reinzuholen als Wette für die Zukunft, finde ich gut aus Chicago-Sicht.
Also sehe ich 100%ig anders.
Bist du so raus bei Giddey?
Ja, und ich finde auch nicht, dass man das einfach machen kann und sagen kann, ja gut, seine Skills passen halt nicht in dieses Team und sie passen halt dann besser in dieses andere Team. Deswegen gibt es irgendwie Grund zu Optimismus. Es ist immer noch Basketball, es ist immer noch 5 gegen 5 und ich sehe nicht, wie jemand, der unspielbar ist in dem einen Team, weil er jetzt mit viel, viel schlechteren Kollegen spielt, dann da besser aussehen sollte. Klar werden die Bulls andere Sachen von ihm brauchen, aber es war ja auch nicht so, dass er nur ein Spot-Up-Schütze war in Oklahoma City, sondern die haben ihn ja auch am Ball eingesetzt, auch während der Saison gerade viel experimentiert mit ihm in verschiedenen Rollen. Und es hat halt nichts funktioniert und ich verstehe nicht, warum man dann sagt, okay, also Pick-and-Roll mit ihm und Holmgren hat überhaupt nicht funktioniert, dann funktioniert Pick-and-Roll mit einem viel schlechteren Partner, mit einem viel schlechteren Spacing, dann auf einmal besser. Also das ist ja Ben Simmons all over again, wo man auch sagt, na gut, okay, Ben Simmons jetzt hier in dieser anderen Rolle, vielleicht klappt ja das dann bei einem anderen Team, in Philadelphia hat es nicht so funktioniert. Es ist ja immer noch Basketball. Und wenn ein Spieler, der, wie gesagt, wir haben es alle gesehen jetzt in diesen Playoffs und es war auch schon während der Saison so, sein Team so viel schlechter gemacht hat und dessen Abwesenheit alleine für dieses Team jetzt bedeutet, dass es besser ist, dann auf einmal jetzt in einem schlechteren Team ist, verstehe ich, also ich sehe den Grund zum Optimismus nicht und ich glaube, dass, und ich versuche das jetzt so respektvoll wie möglich auszudrücken, aber dass du gerade gesagt hast, er hat All-Star Upside, ist, glaube ich, das ist in meinen Augen das Wildeste, was du je gesagt hast in diesem Podcast, in 2 Jahren. Dass Josh Giddey All-Star Upside hat, finde ich, ist die, ohne das jetzt zu werten, aber es ist die hotteste Aussage, die du, glaube ich, je getroffen hast. Und wir beide haben gesagt, dass wir es nicht ausschließen würden, dass, wie heißt er hier, Washington, Jordan Poole, 25 Punkte pro Spiel auflegen kann in Washington. Da war ja so ein ähnlicher Gedanke. Gut, er hat Pool bessere Komplementärskills und er hat ja auch den Warriors damals geholfen beim Titel. Aber das war ja ähnlich. So, jetzt hier offensiv auf ihm zugeschnitten, könnte ja irgendwo vielleicht was werden. Hat da keinen Stress, kann machen, was er will. Aber auch da, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, okay, man packt einen Spieler jetzt in eine für ihn eigentlich viel schlechtere Situation und erwartet irgendwie bessere Resultate. Die Stats, die er aufgelegt hat, die guten, die du gerade angesprochen hast mit 20, die waren leer. Impact of Winning ist nicht da. Er ist halt, weil halt auch dieser Wurf nicht da ist, ist er halt, also sagen wir es so, er kann nicht werfen. Warum soll er dann jetzt gut Pick and Roll laufen können? Die gehen einfach unter jeden Screen durch, während bei den Bulls kein gutes Spacing da ist. Er kommt nicht zum Korb. DeRozan wird immer noch viel den Ball haben, wenn er denn bleibt. Aber es ist ja auch nicht so, dass er dann jetzt Luka Doncic, Ballhandling, Usage, Aufgaben bekommt. Er wird immer noch sehr viel Offball spielen müssen. Das ist in meinen Augen ein katastrophales Ding, was die Bulls da gemacht haben. Ich glaube, sie haben sich da, ich weiß nicht, was sie gesehen haben jetzt von den Thunder, aber sie haben sich da sehr übertüchtigen lassen, gerade wenn man jetzt auch bedenkt, was die Nets bekommen haben für Bridges. Dann kann ich es noch viel weniger verstehen, was die Bulls für Caruso bekommen haben. Der, ich habe jetzt kein Top 40 Ranking am Start, aber ist, glaube ich, gar nicht mal so safe, dass Bridges zwangsweise der bessere Spieler im Vakuum ist als ein Caruso, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Womöglich ist das, ich weiß nicht. Sie sind wahrscheinlich, haben ein ähnliches Level. Und wenn man überlegt, was die einen bekommen haben für den einen und jetzt die anderen für den anderen, ist es halt in meinen Augen eine absolute Katastrophe für Chicago und für die Thunder. Es ist ein ganz, ganz großer Jackpot. Wie gesagt, ich habe es während der Letzung immer wieder gesagt, alleine, dass man Giddey los ist, ist halt gut für dieses Team. Dieses Team ist besser, alleine, weil er weg ist. Und dass man dann halt auch noch einen der edel Rollenspieler in der NBA bekommen hat, der perfekt fittet mit seiner Defense, mit seinem Shooting. Shooting war ja eine der großen Baustellen der Thunder in der letzten Saison, was ihnen in der Serie gegen Dallas auch das Genick gebrochen hat, dass man da einfach, ja, die Mavs-Defense nicht so bestrafen konnte, wie das dann 2 Serien später Boston gemacht hat. Man jetzt einen der besten Spot-Up-Schützen der NBA, was die Rollenspieler angeht, mit reingeholt. Ein Connector, jemand, der überragend Vorteile erweitert und daraus Kapital schlägt. Es war kein Wunder, dass die Lakers dann immer am besten waren, wenn Caruso an der Seite von LeBron und Davis gespielt hat. Und man hat jetzt endlich jemanden, der elitär darin ist, diese Vorteile von Shea zu erweitern. Und das hatte man halt so letzte Saison auch nicht. Das sah man immer wieder in den Playoffs. Shea hat irgendwas kreiert und dann führte das halt zu gar nichts, weil die Rollenspieler drumherum da nicht groß was anfangen konnten, weder Kapital durchschlagen konnten, noch erweitern konnten. Deswegen absolut perfekter Move für die Oklahoma City Thunder. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht es weiter bei ihnen? Ich denke, man sollte Lu Dort und alle Picks, die Utah will, ihnen geben für Lauri Markkanen. Und dann gewinnt man den Westen nächstes Jahr. Was ist deine Meinung dazu? Wie sollte es jetzt weitergehen in OKC?
Ja, Markkanen wäre schon geil in dem Team. Hatten wir, glaube ich, auch so rund um die Deadline letztes Jahr. Dieses Jahr, vor ein paar Monaten.
Also ich mag halt überhaupt nicht Hartenstein oder Valanciunas oder so. Wie gesagt, auch da hatten wir, glaube ich, mal unterschiedliche Meinungen. Also Chat auf die 4 zu stellen ist das Schlimmste, glaube ich, was du machen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, du brauchst Backup Big. Also dieser Meinung bin ich weiterhin. Ich glaube, Hartenstein ist inzwischen diesem Kaliber des Backups einfach entwachsen. Also ich denke, das wird sich wahrscheinlich erledigt haben.
Und da wird er auch viel zu viel verdienen für. Der wird, also wenn Hartenstein im nächsten Jahr unter 20 verdient, da hat, glaube ich, sein Agent irgendwas falsch gemacht. Und das zahlt halt kein Backup Big.
Ist eine coole Situation, in der OKC sich jetzt befindet. So, du kannst selbstbewusst in den Spiegel schauen und sagen, das Team, das wir jetzt so haben, wir gehen mit dem in die Saison und haben sehr gute Karten, den Westen zu gewinnen. Aber wir haben weiterhin unsere irre Flexibilität mit der Draft-Schatzkiste und dem ein oder anderen potenziellen Ziel, das man noch anstreben kann in Sachen Spielermaterial.
Ich glaube, das reicht noch nicht. Wenn es jetzt wirklich dieses Team ist, was sie jetzt haben, wenn sie jetzt nichts mehr machen, ich glaube, das reicht noch nicht. Mir fehlt Creation immer noch. Wir haben von Shea in diesen Playoffs alles gesehen, was wir sehen wollten. Das hat sich auch in meinem Spielerranking wieder gespiegelt, ohne da jetzt wieder irgendwas spoilern zu wollen. Von J-Dub haben wir nicht das gesehen, was wir sehen wollten. Überhaupt nicht. Das war jetzt nicht so schlimm, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt J-Dub komplett neu einordnen, aber das war übel, was wir in den Playoffs in Sachen Creation von J-Dub gesehen haben. Das war sehr, sehr übel. Und dann ist halt die Frage, Holmgren ist noch kein Creator in dem Sinne. Ich glaube, dieses Team braucht offensiv noch mehr Feuerkraft, um mit Denver, Minnesota und Dallas mitzuhalten. Wenn man sich von dieser Gruppe absetzen möchte, brauchst du, glaube ich, noch jemanden. Und das ist nicht Cameron Johnson aus Brooklyn, sondern das ist, glaube ich, Markkanen ist diese perfekte Mischung zwischen On-Ball-Creator und Off-Ball-Star an der Seite. Markkanen ist perfekt. Du hast dieses Team, offensiv und defensiv, was die Thunder sind, und dann baust du dir den perfekten Nicht-Top-10-Spieler und du kommst auf Lauri Markkanen. Offensiv wie defensiv. Deswegen verstehe ich nicht, warum Markkanen noch kein Thunder-Spieler ist. Macht das Sinn?
Ja, schon. Ich bin gespannt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere Anruf in Richtung Utah passiert. Sollte, im Best Case.
Ja. Wären die Thunder Stand jetzt Favorit, den Westen zu gewinnen für dich? Wenn sich jetzt nichts ändert?
Nee, das wäre schon weiterhin beziehungsweise wieder Denver.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Caruso den Unterschied macht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, in Sachen Creation baust du halt schon drauf, dass J-Dub und Chet sich halt weiterentwickeln. Also es war J-Dubs zweite Saison, es war Chats Rookie-Saison letztes Jahr. Dass da von innen die Improvements kommen, die man dann vielleicht auch gar nicht unbedingt auf dem Trademarkt angehen will, das würde ich jetzt nicht für töricht halten, dass man jetzt nichts mehr macht.
Aber J-Dub hat wirklich unseren Podcast gehört, unseren Redraft, und hat gesagt, yo, die beiden Germans, die lasse ich jetzt mal ganz dumm aussehen.
Ja.
Weil das war schon wirklich übel, wirklich, wirklich übel in den Playoffs. Und nicht nur die Resultate, sondern auch der Prozess. Also das war erschreckend. Aber gut, gucken wir mal, vielleicht kommen da, also einige Improvements werden auf jeden Fall kommen, aber da muss eine Menge kommen. Machen wir weiter.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir die Bulls komplett abhaken. Was hältst du von der Patrick Williams Extension? 5 Jahre, 90?
Absolut fair.
Ja.
Für beide Seiten.
Ich finde es okay, dass man ihn hält, dass man ihm noch die Chance gibt, sein Potenzial auszuschöpfen als ehemaliger vierter Pick, sechster Pick, irgendwie sowas, ne? Was war denn der damals? Vierter Pick. Ja, genau. Vierter Pick 2020. Bislang nicht das erfüllen können, was man sich erhofft hat. Hat letzte Saison jetzt viel verletzungsbedingt gefehlt. Ebenso wie in seiner zweiten Saison. Also, ja, ist, denke ich schon, ist eine Wette, die man eingehen kann, dass da noch was kommt in einem jetzt dann Rebuilding-Team, jüngeren Team, weil auf dem Papier hat er halt weiterhin ein sehr interessantes Profil mit 6'7", Forward Wing, der immer noch sehr jung ist, der wird jetzt 23 im August. Finde ich okay, dass man hier noch an ihm festhält, zu einem völlig okayen Preis. Murray?
Ja, was ist deine Meinung?
Meine Meinung aus Hawks Sicht ist zum einen schon irgendwo Ernüchterung, weil man bekommt mit Larry Nance Jr. einen Spieler zurück, der vielleicht nächste Saison noch eine Rolle spielen wird, der auch gar nicht so schlecht in dieses Team reinpasst, aber der sicherlich kein Teil der mittelfristigen Zukunft sein wird. Du bekommst einen 25er First, also jetzt nächstes Jahr von den Lakers, der wahrscheinlich nicht allzu hoch sein wird, außer die Lakers brechen komplett ein. Und dann noch einen 27er First, wobei da sehe ich die Upside schon. Also wenn jetzt LeBron und AD irgendwie viel verpassen und die Lakers plötzlich in der Lottery landen, ich sehe die Upside des Picks schon. Und eben einen 27er First von entweder den Bucks oder den Pelicans. Also man bekommt dann den schlechteren der beiden. Also auch das mit höchstwahrscheinlich ein Pick irgendwo in den 20ern. Ja, es sind zwei First-Rounder, aber es sind jetzt zwei nicht allzu geile First-Rounder wahrscheinlich. Das Kronjuwel, wenn man so will, ist halt Dyson Daniels. Und das macht für mich den Trade ein bisschen besser als vielleicht für viele andere, weil ich Dyson Daniels einen geilen Spieler finde, beziehungsweise schon noch an seine Upside glaube. Und, also, das hört sich jetzt für einige vielleicht heiß an, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du mir zustimmen wirst. Dyson Daniels war letztes Jahr ein besserer Verteidiger als DeJounte Murray.
Hundertprozentig.
Und dann noch, also auch da wieder großes Fragezeichen Wurf, aber auch hier der Grund, warum ich auch in jemanden wie Giddy noch verliebter bin als andere. Großer Guard, geile Playmaking-Ansätze und der Wurf ist halt der Swing-Skill. Und das finde ich nicht, und er ist auch noch 21 geworden, relativ kürzlich. Warum nicht? Man muss sich schon fragen, inwiefern er da jetzt reinpasst, wenn man wohl der Meinung ist, dass Trey bleiben soll und dass man weiterhin relevant sein will. Dann ist jetzt Dyson Daniels vielleicht nicht unbedingt der Gegenwert. Und da frage ich mich dann auch, es wurde ja viel ein DeJounte Murray, Brandon Ingram 1-zu-1-Swap gehandelt. Ich bin mir unsicher, ob mir das lieber gewesen wäre, aber wenn man relevant bleiben möchte und wenn man ein Playoff-Team sein möchte, dann wäre das natürlich der vielversprechendere Weg gewesen, kurzfristig. Also ja, ich rede jetzt viel um heißen Brei rum. Ich finde es okay, ich denke, es wird noch einiges passieren in Atlanta. Ich glaube nicht, dass Trey gehen wird, aber so Richtung Bogdanovic, Richtung Capella, kann ich mir schon vorstellen, dass sich da jetzt noch was bewegt. Und dann hast du mit Young, Daniels, Risache, Okongwu, Kobe Bufkin, Hunter ist noch mit in der Verlosung. Es ist jetzt kein grottiger Kern, aber es ist halt auch kein Kern, mit dem du dir denkst, boah, wir werden Meister in den nächsten 5 Jahren. Aber ich glaube, es war alternativlos, dass man DeJounte los wird. Wir haben drüber geredet, dass es nicht funktioniert hat. Ich denke schon, dass man mehr hätte rausholen können, gerade weil er auch halt einen geilen Vertrag hat. Also der verdient 25 Millionen nächstes Jahr. Ja, zum einen Ernüchterung, zum anderen sehe ich schon die Vision dieses Trades aus Hawks Sicht. Und zum dritten, ich weiß halt nicht, wie viel mehr überhaupt drin gewesen wäre. Also wie der Markt für Murray war, inwiefern man sich einfach in die Sackgasse manövriert hat und inwiefern man das jetzt ausbaden musste mit einem nicht ganz so geilen Gegenwert.
Hm.
Wie gefällt es dir aus Atlanta-Sicht, bevor wir dann gleich zu den Pelicans kommen?
Ja, im Vakuum betrachtet ist das okay, nicht gut, nicht schlecht. Okay, wenn wir jetzt wirklich nur Murray für diesen Gegenwert sehen. Wenn man betrachtet,
ja. Jalen Johnson habe ich gerade vergessen beim Kern. Entschuldigung.
Jalen Johnson, natürlich.
Sehr wichtig.
Ja, nach Trae Young der zweitwichtigste in diesem Kern.
So ist es.
Genau, wenn wir bedenken, was man abgegeben hat, wird mir schon schlecht. Da dürfen wir gar nicht, drüber nachdenken. Das sollten wir am besten komplett verschweigen, wenn wir hier Atlanta was Gutes tun wollen. Also wenn wir jetzt anfangen, diesen Trade zu vergleichen mit dem, was man damals abgegeben hat.
Ja. Das kehren wir unter den Teppich.
Hören wir gleich wieder auf. Was wir wahrscheinlich auch nicht so richtig machen sollten, ist auf den Best Case dieser Offseason zu gucken und den Trade nur so als ein Teil davon zu sehen, weil ich denke, wenn man bedenkt, dass man diesen ersten Pick hatte, dass man, wie gesagt, Murray abgeben wollte, was man vielleicht in Kombination dessen hätte machen können, ist wahrscheinlich auch nicht so super schmeichelhaft, wenn wir das mit so einberechnen. Ja, nicht der Best Case für Atlantas Offseason. Man hätte auch diesen ersten Pick nehmen können und Murray und Young wirklich jemanden an die Seite stellen können, der ihm hilft. Und dann hast du Young, du hast Spieler X, Coaster und Jalen Johnson und dann hast du vielleicht actually schon einen ziemlich geilen Kern. Deswegen, kein grottenhafter Move, aber ich hätte mir irgendwas Innovatives erwartet. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber an diesem Morgen, wo dann feststand, die Hawks haben den ersten Pick und wir haben so ein paar der Optionen im Kopf vielleicht so uns überlegt, wegen, okay, wird Trey getradet, der erste Pick getradet, wird Murray getradet, was macht man mit Capella, was sind die Optionen, wie könnte dieses Hawks-Team, was jetzt wirklich echt da viele Optionen in diesem Sommer haben wird, wie könnte es mal aussehen? So richtig innovativ ist es jetzt nicht, was sie gemacht haben und so richtig inspiring. Mm-mm. Weder mit diesem Pick noch mit diesem Trade. Man hat ja immer so als Fan so ein bisschen die Hoffnung, die zaubern irgendwas da zusammen. Das sind Leute, die das hauptberuflich machen. Das sind Leute, die den ganzen Tag sich Gedanken machen können, wie dieses Roster mal aussieht, wie die Richtung dieser Franchise mal aussehen kann. Und das, was jetzt am Ende stand jetzt bei rauskommt mit diesem Pick und mit diesem Trade, so richtig das Herz höher schlagen aus so einer Fanperspektive, wo man immer so diese Hoffnung hat, vielleicht machen sie ja irgendwas, was man gar nicht so auf dem Zettel hatte vielleicht. So, das, was die Knicks jetzt gemacht haben, vielleicht so ein bisschen mit Mikal, wo man dann so aufwacht und so sich denkt, so, oh, geil, geil. War jetzt vielleicht nicht hundertprozentig perfekt, vielleicht viel abgegeben, vielleicht, ja, whatever. Aber einfach so mal irgendwas Cooles gemacht. Und so richtig cool ist es jetzt halt nicht gewesen, was man gemacht hat. War jetzt nicht grauenhaft, aber dafür, dass wir jetzt ein Jahr lang über Murrays Zukunft geredet haben und dafür, dass man halt den ersten Pick hatte, war das jetzt nicht so inspiring und cool, was man jetzt gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das besser sehen, so weil es dein Team ist und du da emotional investiert bist, aber wenn es jetzt mein Team gewesen wäre, dann ja, bin ich jetzt nicht so wirklich excited, oder?
Ja, voll. Das war beide, also ich glaube, dass sowohl der Risaché-Pick als auch jetzt der Murray-Trade waren jeweils die Sicherheitsvariante und das ist halt selten aufregend. Also Risaché war der Prospect, der ich glaube nicht die höchste Upside hat und ich glaube, da sind sich auch die meisten Draft-Experten einig, aber der halt mit den höchsten Floor hat vermutlich und der in den letzten Wochen immer mehr sich rauskristallisiert hat als jemand, der auf den Boards nach oben gerutscht ist, langsam aber sicher, der dann sehr häufig auch an 1 gemockt wurde. So, und dann hat man den halt genommen. Kann ja auch sein, dass hinter den Kulissen die Hawks überzeugt sind, boah, der ist es, das wird der nächste Paul George. Vielleicht ist es so, vielleicht strafen sie uns Lügen, aber es fühlt sich so an, als sei das einfach jetzt die sichere Variante gewesen. Dass, wenn du als Hawks-GM dastehst und in 5 Jahren Risaché ein Bust war, kannst dich hinstellen und sagen, ja, aber der war, schau mal hier, der war gemockt an 1 überall. So, das war der beste Prospect.
Denkst du, Trey ist zufrieden mit dem, was sie gemacht haben?
Nee, Stand jetzt sicherlich nicht.
Ich denke, er freut sich irgendwo, dass Murray weg ist, aber so richtig happy?
Nee, happy wird er wahrscheinlich nicht sein.
Und das sollte uns wahrscheinlich schon alles sagen.
Ja, und auch der Trade jetzt wieder, Sicherheitsvariante. Du kriegst mit Larry Nance einen, soliden Rollenspieler, du kriegst mit Daniels ein Talent, aber jetzt auch keinen Superdiamanten und du kriegst 2 solide Picks. Und ich weiß nicht, ob diese Murray für Ingram-Geschichte überhaupt auf dem Tisch war. Das können wir von außen natürlich nicht beurteilen. Aber wenn ja, wie du sagst, einfach das Aufregende, das Risiko eingehen. Warum nicht? So, vielleicht ist Ingram, der war schon Allstar. Vielleicht ist der an der Seite von Trey, erreicht ein neues Level. Aber ja, haben sie beides nicht gemacht. Aber ich denke, wie gesagt, es wird noch was passieren. Capella ist auslaufend. Vielleicht ist Hunter auf dem Absprung, vielleicht ist Bogdanovic ist vor allem so ein Spieler, den man sehen könnte bei irgendwelchen Contendern. Man hat sich dagegen entschieden, Sadiq Bey die Teamoption zu ziehen, finde ich okay, der hat keine so tolle Saison gespielt. Ich finde es, das habe ich vorher schon mal angeschnitten, ich finde es sehr schade, dass man AJ Griffin einfach so weggeschickt hat für einen Second Rounder. Das ist ein Dude, den hast du 2022 knapp außerhalb der Lottery gepickt, hat eine sehr vielversprechende Rookie-Season gespielt, der hat in seiner Rookie-Season knapp 20 Minuten für dich gemacht. Dreier-Schütze, den du immer gebrauchen kannst an der Seite von Trey. Ich bin jetzt auch nicht mehr super verliebt gewesen in ihn, aber dass man ihn jetzt einfach so dumpt nach 2 Jahren, finde ich schade. Also ja, alles, ja, fand ich ganz gut, wie du es formuliert hast. Alles irgendwie so uninspiring, was die Hawks gemacht haben bislang. Und ja, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Aber Trey Young wird sich schon zum Start des Training Camps umschauen und sich denken, ja, Murray ist weg, ja, der Fit war nicht geil, aber ist das Team jetzt besser um mich rum als letztes Jahr? Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, nein.
Ja.
Was gibt's denn noch, was dir auf der Seele liegt? Die 3 Großen haben wir jetzt abgeklappert. Gibt's noch irgendeine Transaktion, irgendein Gerücht? Wollen wir noch über die LeBrons und die Clays und die PGs sprechen in aller Kürze? LeBron sind wir uns einig, oder? Also, dass er aus seiner Spieleroption aussteigt, ist keine Überraschung. Der wird jetzt nochmal entweder ein 1+1 oder ein 2-Jahres-Deal oder so, der wird bei den Lakers bleiben, oder?
Ja. Ich denke, es wird ein 2+1 Deal werden bei den Lakers. Man hat gestern Gerüchte gehört, dass LeBron eventuell auf Geld verzichten könnte, unter der Bedingung, dass die Lakers für diese volle Mid-Level halt einen Spieler holen, der wirklich den Unterschied macht und der dem Team wirklich dabei helfen kann, Meister zu werden. Und da habe ich kurz aufgeschaut, weil so viel Unvorhersehbares macht LeBron nicht. Man hört nicht so super viele LeBron-Gerüchte oder potenzielle Dinge, wo man sich denkt, wow, okay, crazy. Also, dass LeBron nicht nach der 2023er-Saison, nach dem Ausscheiden gegen Denver, seine Karriere beendet, war klar, dass LeBron nicht einen Trade fordert, war klar. Das sind alles so wilde Gerüchte, wo man sagt, okay, das passiert eh nicht. Dass LeBron jetzt nicht weggeht von den Lakers, kann jetzt nicht sagen, war klar, weil noch steht es nicht fest, aber LeBron wird die Lakers nicht verlassen. Dass er irgendwie seinen Willen bekommt, dass Bronny kommt, ist keine Überraschung. Es ist nicht wirklich ein Schocker mehr dabei im jetzigen Stadium von LeBrons Karriere, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Aber ich persönlich hätte nicht gedacht, dass überhaupt die Chance besteht, dass LeBron auf Geld verzichtet. Kann natürlich auch sein, dass es nicht so kommt, aber alleine, dass man wohl von seinem Camp hört, dass wenn die Lakers es schaffen, die Zusage zu bekommen von einem Spieler wie Klay Thompson, James Harden und Valanciunas, das waren die drei Namen, die man jetzt da am meisten gelesen hat, dann wäre LeBron bereit, auf Geld zu verzichten. Und dann, wenn man sich das ein bisschen durchrechnet, dafür, dass die Lakers diese volle Taxpayer-Mid-Level zur Verfügung haben, müsste LeBron auf 16 Millionen verzichten. Und das wäre ja schon mal eine ziemliche Ansage. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, jemanden wie Klay Thompson zu bekommen. Was ich so gehört habe, sind viele ehemalige Lakers-Spieler und aktive Lakers-Spieler dabei, Klay Thompson davon zu überzeugen, bei den Lakers zu unterschreiben. Sein Dad soll da auch sehr aktiv mit dabei sein, der ja auch für die Lakers arbeitet.
Würdest du das feiern?
Für die Mid-Level? Hundertprozentig.
Ja?
Yes.
Huh. Ich hatte gerade noch einen dummen Witz im. Ich habe gesagt, als jemand, der schon mal in Vertragsverhandlungen auf 16 Millionen verzichtet hat, kann ich LeBron ans Herz legen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, okay.
Für 12? Ja.
Ja, ja, ja. Es ist dann, 100%. es ist niedriges Risiko, aber, und natürlich die Frage, was sind die anderen Optionen? Aber es war jetzt nicht sehr vielversprechend, was Klay Thompson die letzten 2 Jahre.
Ja, natürlich, aber im Worst Case ist es immer noch einer der besten Shooter der NBA, der dir nicht unter 38-39% aufs Jahr gibt. Ist jemand, der es für defensive Possessions immer noch anschmeißen kann. Und wie gesagt, Shooting ist die Nummer 1 Baustelle der Lakers für die Mid-Level. Klay Thompson würde mich wundern, wenn sein Markt nicht mehr hergibt als die Mid-Level. Aber ich wäre, also wenn wir jetzt wenn jetzt rauskommt, der unterschreibt für 3 Jahre und 60 oder 70 in Orlando, ist das auch was ich gut finde. Das sah jetzt nicht so gut aus, aber es ist immer noch Klay Thompson, der immer noch Skills mitbringt, die nicht viele andere mitbringen. Deswegen würde ich das feiern, wenn die Lakers das irgendwie hinkriegen sollten. Hängt wahrscheinlich einfach davon ab, was der Markt für ihn hergibt, was Orlando macht, was die Thunder machen, Philadelphia machen, also basically die Teams mit Cap Space. Wenn Paul George jetzt in Philly landet und wenn Kentavious Caldwell-Pope 80, 90 Millionen von Orlando bekommt und die Pistons ihren ganzen Capspace nutzen, um irgendwelche großen Verträge aufzunehmen und die Thunder ihren Capspace nutzen für den Markkanen-Trade und die Tür bei den Warriors zu ist, dann könnte das schon eine Option sein, für Klay Thompson eventuell zu den Lakers zu gehen oder zu den Clippers zu gehen oder mit Dallas soll er sich jetzt auch unterhalten. Ich glaube, der größte Faktor wird hier einfach sein, was der Markt gibt und was die Teams machen mit Capspace und wie verzweifelt Klay Thompson dann sein wird. Deswegen mal gucken. Aber um zurück zu LeBron zu kommen, er wird bei den Lakers bleiben. Das ist zu 99,9% sicher. Fragt sich dann nur, für wie viel. Und die Zeit rennt, weil LeBron will den Deal haben, bevor in der Woche Training Camp von Team USA in Vegas losgeht. Das heißt, bis dahin sollten die Lakers dann auch jemanden haben, der gut genug ist in LeBrons Augen, damit dieser auf das Geld verzichtet. Ansonsten wird LeBron den vollen Max-Deal unterschreiben wollen. Von daher mal gucken, wie es bei den Lakers weitergeht. Das werden interessante nächste Tage. Guck mal, was mit D'Lo passiert, der sich jetzt entschieden hat, seine Spieleoption zu ziehen. Der hat dann einen expiring, durchaus tradebaren Vertrag. Da bin ich auch sehr gespannt. Also ja, bei den Lakers auch noch eine Menge offene Fragen. Dürfen wir sehr gespannt sein, was in den nächsten Tagen passiert. Aber eins ist so gut wie klar, LeBron James wird bei den Lakers in der kommenden Saison spielen. Wäre auch wild, wenn die Lakers Bronny draften und Bron dann einfach wechselt. So, das wäre wild.
Das wäre sehr wild. Gehe ich auch sehr stark von aus, dass das so kommen wird. Und dann sind wir mal gespannt, was die Lakers noch so machen, bis die Saison losgeht. Eine letzte Frage haben wir noch zu klären. Und zwar, es wurde berichtet von Woj und Shams und Co., dass Paul George plant, also Paul George ist aus seiner Spieleroption ausgestiegen. Das heißt, jegliche Sign-and-Trade-Szenarien sind vom Tisch. Und er plant in Free-Agency-Entscheidungen wohl primär drei Teams in Frage zu nehmen. Er möchte sprechen mit den LA Clippers, dass er eventuell zurückgeht, mit den Orlando Magic und mit den Philadelphia 76ers. Wenn du Paul Georges Kumpel wärst und jetzt neben ihm sitzt bei einem entspannten Bierchen, was rätst du ihm? Du sagst, hey Paul, hör mal her, ich habe eine Meinung, wo du hingehen solltest, wo du die beste Chance hast, Meister zu werden oder wo du für dich individuell die beste Situation hast, nochmal auf deine alten Tage ein bisschen abzugehen und vielleicht dann sogar nochmal einen weiteren längeren Vertrag nach dem, den du jetzt bekommen wirst, zu bekommen. Was rätst du ihm, dem Kollegen Paul?
Die beste Chance auf den NBA-Titel für ihn, was die Situation angeht, ist in Philadelphia, in meinen Augen. Das beste Wetter ist in Los Angeles. Zu Hause ist für ihn in Los Angeles. Ich weiß nicht, ich hatte es neulich gesagt, es ist der letzte große Sommer in Paul Georges Karriere. Es ist die letzte große Entscheidung. Wie sein letztes großes Kapitel aussieht, entscheidet sich jetzt. Es ist keine einfache Entscheidung deswegen. Die Frage ist, was er will. Will er die beste Chance auf den NBA-Titel? Will er einfach nur das meiste Geld von wem auch immer? Will er zu Hause bleiben? Will er mit irgendjemandem zusammenspielen? Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist, wie viel Vertrauen hat er in Kawhis Gesundheit? Wie viel Vertrauen hat er, dass es irgendwann mit diesem Clippers-Team passt? Aus seiner Sicht, wie gesagt, würde ich nach Philadelphia gehen. Aus Philadelphia-Sicht wäre, glaube ich, nicht Plan A Paul George, obwohl jetzt mittlerweile da auch, also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, diese Rollenspielerroute würde ich mehr feiern aus Philadelphia-Sicht. Jetzt ist die Frage, wo jetzt Caruso zum Beispiel schon vom Tisch ist und einige andere wie ein Avdija, wie viele gute Rollenspieler da noch verfügbar sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit PG-13 weitergeht, weil er immer noch ein Spieler ist, der durchaus auch so das Titelrennen beeinflussen kann, auch wenn er jetzt schon ein wenig älter ist. Was würdest du ihm denn raten?
Ich würde ihm raten, dass er sich Orlando auf jeden Fall sehr genau anhören soll,
ja,
weil ich das einen ultra spannenden Fit finde, weil in Orlando würde er halt als bester Spieler reinkommen, jetzt vielleicht nicht wichtigster Spieler, weil das ist Paulus und Team und die sind ja trotzdem dann noch in gewisser Weise zukunftsorientiert, aber ich denke, auf dem Papier wäre er der beste Spieler, Stand jetzt.
Mhm.
Und das hat natürlich was. Das Wetter in Orlando steht dem in LA jetzt nicht in so viel nach. Warum nicht? Ist eigentlich ein ganz geiler Fit so. An der Seite von Franz, an der Seite von Paolo, dann Point Guard X noch nebendran. Hört sich nicht schlecht an, aber wenn es ihm darum geht, Titel zu gewinnen, dann sind die Sixers ganz, ganz klar die erste Wahl. Zwischen Embiid und Maxi ist der Fit auf dem Papier sehr geil. Natürlich wäre dann die Frage, wen man noch so drumrum holt. Also Stand jetzt sind es ja wirklich nur Embiid, Maxi. Naja, rein theoretisch nicht mal Maxi, aber der wird kommen. Und die beiden Picks, also Jared McCain, habe ich vorher gesagt, sehr geiler Pick in meinen Augen, plus Adembona, ein Big Man, den man in der zweiten Runde gedraftet hat. Und ansonsten ist das Roster halt jetzt noch leer. Da wird man sehen müssen, was man sich da noch ranholen kann. Aber ich glaube, mit den drei hast du automatisch keine schlechte Chance, den Osten zu gewinnen. Natürlich die Sorgen, Embiid und dann auch George, dann hättest du zwei verletzungsanfällige Leistungsträger, aber die Upside ist halt enorm. Die Upside wäre Titel. Ich weiß nicht, ob er sich das entgehen lassen kann. Und wenn Philly bereit ist, das zu zahlen, was er sich vorstellt und jetzt nicht irgendwie deutlich weniger bietet als Orlando oder als die Clippers selbst, dann wäre auch das meine präferierte Destination für ihn.
Hm. Vielleicht ganz kurz noch. Ich verstehe nicht, was das Problem der Clippers ist. Sie haben keine Wahl. Also ich verstehe nicht, warum sie sich so schwer tun, ihm diesen Deal zu geben. Ich meine, ich verstehe zu einem gewissen Punkt, wenn man sich das Alter anguckt und die Jahre und das Geld, dass man dann sagt, aber wenn die andere Option ist, ihn umsonst für nichts und wieder nichts zu verlieren, das wäre eine Vollkatastrophe für die Clippers. Also dann bezahle ich lieber zu viel für Paul George und vor allem nach hinten raus, aber bleibe ein Contender. Aber wenn George weg ist, dann hat sich das mit den Titelhoffnungen, denke ich mal. Und ganz, also wenn George jetzt wirklich geht und man nicht wirklich quasi jemanden anderes so reinholt, bei diesem Westen, ich weiß nicht, ob ich dann die Clippers in die Playoffs tippen würde, kommende Saison. Also, die müssen. Ich weiß nicht, warum die sich so zieren.
es ist halt schon sehr viel Geld für einen sehr verletzungsanfälligen und einen nicht mehr ganz so jungen Spieler. Aber prinzipiell bin ich bei dir. Also sie haben halt, wenn sie contenten wollen, dann haben sie keine andere Wahl.
Ja, und das wollen sie ja.
Ich denke, ich gehe mal von aus. Vielleicht kommt aber auch diesen Sommer oder nach der erneuten Kawhi-Verletzung, vielleicht kommt jetzt die bittere Realisation, dass das so nichts wird und dass man lieber einreißt. Wer weiß. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie contenten wollen. Und dafür brauchen sie halt Paul George. Ich bin inzwischen komplett raus. Also ich kann dir auch jetzt schon sagen, ich werde, außer es passiert was ganz Weltbewegendes, ich werde die Clippers nicht wieder in unserem Contender-Top-5-Ranking vor der Saison mit drin haben. Da habe ich mich jetzt Fool Me Once, in dem Fall Fool Me Twice.
Hattest du sie letztes Jahr mit drin?
Ich meine mich zu erinnern, ich hatte sie letztes Jahr mit drin, aber habe ich mich jetzt, während ich das gesagt habe, war ich mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher.
Nein. Wir hatten Milwaukee, wir hatten Boston, wir hatten Lakers, Suns und Nuggets. Wir hatten beide die gleiche Top 5.
Celtics, Bucks, Nuggets. Ja, stimmt.
Ja, im Jahr davor hatten wir die Clippers mit drin.
Ja. Ja.
Gut.
Schauen wir mal. Sind wir durch, ne?
Sind wir durch.
Trivia-Frage gibt's jetzt diese Woche keine, aber versprochen, ab nächster Woche wieder im gewohnten Format. Headlines, Trivia. Leute, checkt Athletic Greens aus. Wie gesagt, Infos, Links, alles in der Folgenbeschreibung. Vielen, vielen Dank wie immer für euren Support, fürs Einschalten. Wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und dann vielleicht schon mit den ersten großen Free-Agency-Geschichten. Vielleicht hat Paul George dann ein neues Zuhause gefunden, vielleicht hat LeBron einen neuen Vertrag unterschrieben. Wir werden sehen. Bis dahin, vielen, vielen Dank und macht's gut. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.